Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, heute in der Folge 132. Wir schreiben den 5. Oktober im Jahre des Herrn 2018 und mit mir, wie immer, der wunderbar Informierte, hoffe ich.
Wir werden sehen.
Matthias Fromm.
Ahoi, heute mal nicht im gewohnten Setting.
Genau. Denn heute haben wir Premiere, kann man sagen.
Stimmt, ja.
Das ist Premiere. Wir sitzen uns hier tatsächlich gegenüber. Gut, wir hatten, wir hatten natürlich schon Sachen, wo wir uns auch gegenseitig interviewt hatten beim Open Science Barcamp und solchen Sachen oder bei der Konferenz. Aber dieses Setup hier ist jetzt sehr speziell. Wir testen hier neueste Technik. Aber das Interessante ist eigentlich, dass wir uns gar nicht so weit bewegen mussten. Also ich musste mich am wenigsten bewegen. Matthias musste sich gar nicht so weit bewegen. Und wir sitzen nämlich jetzt hier gemeinsam in meinem noch relativ neuen Büro in Köln bei ZB Med. Und Matthias hat es nicht weit und ist hier aufgeschlagen. Und heute unterhalten wir uns mal eigentlich über unsere normalen Themen. Also wir machen mal wieder so eine News-Folge statt der speziellen Interviews, die wir in letzter Zeit hatten oder die auch uns zugesandt wurden. Das war ja in der letzten Folge, das war ja auch sehr spannend, muss man sagen. Das war mal ein Novum für uns, dass wir sozusagen so eine Community-Edition hatten. Und auch das kann man sagen, mehr davon. Also wer da Lust hat, kann sich jetzt inspiriert fühlen und entsprechend auch sowas uns zukommen lassen nach Rücksprache. Ja, aber wir sitzen hier in Köln in ZB Med und das ist eigentlich meine neue Wirkungsstätte und auch das wollen wir heute mal so ein bisschen ansprechen, denn das hat ja auch muss man sagen, auch mit Open Science zu tun, auch mit dem, was ich hier vor auch schon gemacht habe, aber auch ja mit Open Science Radio eigentlich auch, denn das sind alles Themen, die wir hier schon mal angefasst haben und die ich jetzt auch hier noch jetzt sozusagen bezahlt angehen darf, wenn man das so sagen kann. Ja, Matthias, wie ist es dir sonst ergangen?
Ach ja, stressig. Nee, ich meine, obwohl wir relativ wenig Veröffentlichungen in letzter Zeit hatten, war die Arbeit dahinter dann doch ein bisschen mehr, weil es gerade auch in den Aufnahmeterminen ein bisschen geballter kam und die Folgen ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgehen sollten. Wir hatten die Folge zum nationalen Open Access Kontaktpunkt mit Alexandra. Die sollte natürlich auch ein bisschen im Vorfeld zur Open Access Woche erscheinen oder zu den Open Access Tagen vielmehr erscheinen. Aber ja, ist halt dann so, ne? Da hilft alles Nörgeln nicht. Und es waren ja auch interessante Folgen, ne? Und wie du sagst, die Folge mit oder von Lindsay vielmehr mit den drei Studenten. Sowas finde ich auch super cool, also gerne mehr davon. Also ich könnte mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass es, wenn es Projekte gibt aus Wissenschaftskommunikationsstudiengängen, keine Ahnung, Studenten, die im Seminar irgendwas mit Audio machen sollen, muss ja kein Interview-Podcast oder überhaupt kein Podcast-Format sein, können auch einfach Audiobeiträge sein, ne? Gebaute Audiobeiträge. Also wer Lust auf eine Veröffentlichung abseits von der Seminarplattform hat, gerne, schreibt uns einfach an. Hier war es tatsächlich so, dass Lindsay uns angeschrieben hat und gesagt hat, hier, da wäre was und ich dann noch als Hinweis gegeben habe, dass es irgendwie inhaltlich sogar super passen würde, wenn sie das Thema ein bisschen auf Open Science noch schieben könnte. Und da sie erst in der Planungsphase von diesem Workshop war, hat sie gesagt, kein Problem. Na, und ich denke, was dabei rausgekommen ist, ist halt ganz cool. Und gerade diese drei Sichten, finde ich, ja, hat auch wirklich inhaltlich ganz, ganz gelungen. Ne? Und jetzt kann man klar wieder auf anfangen mit Audioqualität und sonst was, aber das sind halt alles keine Profis und selbst bei uns, die wir das schon lange machen, ist das ein oder andere Mal die Audioqualität einfach mies, weil das dann unter bestimmten Umständen aufgenommen ist. Ne? Also das soll kein Hindernis sein und wer da ein bisschen Befindlichkeiten hat oder ein bisschen vorsichtig ist, ob der Audioqualität, sagt einfach Bescheid und ich habe da null Problem mit, dann vielleicht nochmal mit euch gemeinsam oder für euch da drüber zu gehen und zu gucken, ob da noch was zu verbessern ist. Mhm. Ne? Und ansonsten gerne mehr davon. Es sei denn, es schreit jetzt irgendjemand, das hätte ihm überhaupt nicht gefallen, und dann müsste ich zumindest ein Ohr mal hindern, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Nee. Ich denke auch, Content ist key, ne? Und dass da vielleicht Audioqualität nicht immer im Vordergrund stehen kann, ist total normal. Und wir hatten auch Episoden, die eine sehr schlechte Audioqualität schon hatten, aber die trotzdem viel gehört wurden, weil einfach der Inhalt so gut war. Und da muss man einfach Prioritäten setzen. Und die, sagen wir mal, paar Audio-Nerds, die dann irgendwie Probleme damit haben, die bitte ich jetzt um Entschuldigung. Aber ich denke, es ist eine Plattform. Und ich denke, es ist auch für uns Wissenschaftler auch sehr wichtig, sich mal in diesem Medium zurechtzufinden. Wir haben später sogar einen kleinen Artikel, auf den wir da in der Richtung verlinken. Mhm. Und ja, wir können einfach nur einladen, das so zu machen.
Und es gab ja mal ein Podcast-Projekt, das leider wieder eingeschlafen ist nach ganz, ganz wenigen Folgen. Ich glaube, 2 oder 3 Folgen dieser Open-Source-Podcast, der von April gemacht wurde, was ja im Prinzip genau der Aufbau war. Ne? Es gibt Leute, die was zu sagen haben und es sagen, und sie versucht das dann in einem Podcast irgendwie sinnvoll auch zusammenzufassen und vielleicht da noch ein bisschen was zu machen. Und das Konzept finde ich nach wie vor irgendwie cool. Es ist unfassbar schwer, sowas zu kuratieren, glaube ich. Ne? Da ein Themendach drüber zu kriegen. Aber selbst sowas ist nicht unmöglich. Und hier bei der Ausgabe von Linse hat man halt einfach den Fall, dass das in sich im Prinzip geschlossen war. Deswegen war das ganz cool. Und mit knapp einer halben Stunde Laufzeit oder sowas war das auch am Ende vollkommen okay. Ja. Wobei wir jetzt auch schon 6 Minuten Episoden hatten als Interview auf dem Barcamper. Also auch da ist irgendwie, wäre das kein Hindernis, wenn es kürzer wäre.
Genau. Ganz genau, das ist eigentlich die Spanne der Zeit ist ja letztendlich total egal. Wir haben Leute, die vielleicht mehr es kurz und knackig haben wollen, aber wir haben auch sicher Leute, also ich zähle mich selber dazu, die auch keine Probleme haben, Podcasts zu einem Thema, die 4-5 Stunden gehen, anzuhören. Also das ist, die Tiefe kann da auf jeden Fall angegangen werden.
Und was ich tatsächlich noch ganz spannend finde als Input, ist was mir letztens so ein bisschen aufgefallen ist. Ich habe letztens eine Mail gekriegt, die so ein bisschen abseits vom Open Science Radio war, aber dann in so einem Nachsatz, so hier PS, habt die letzten Ausgaben von euch mal gehört, und soll keine Kritik sein, aber ihr habt ja schon viele News auch nicht drin. Und ich habe dann so ein bisschen angefangen zu überlegen, und klar ist das dadurch, dass wir relativ das als Hobby machen, ne, und uns auch immer Zeit dafür nehmen müssen und beruflich auch stark eingebunden sind. Das hat vor allen Dingen aber auch was damit zu tun, dass es in den letzten Jahren mir zumindest extrem schwerfällt, wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Und diese vielen Bewegungen, die da passieren auf unterschiedlichen Ebenen, neue Tools, neue Strategien, Verfahren, Streitpunkte, ne, das ganze Thema Elsevier, da wirklich up-to-date zu bleiben, weil das ist wird langsam wirklich breit in dem Momentum, in dem das auch gerade steckt.
Und das ist gut.
Das ist total gut, ne? Absolut. Ne? Aber es wird schwierig dann für uns sozusagen vielleicht auch auf die richtigen Themen aufzusatteln. Ja. Also richtige Themen in Anführungszeichen. Und dann habe ich mir so überlegt, eigentlich wäre es cool, wenn so Leute, die Tools machen, tatsächlich auch so ein bisschen als Outreach nicht nur Twitter und was weiß ich was erkennen würden, sondern einfach sich hinsetzen, hier gibt's einen Podcast, ich setze mich mal hin, stelle 3 Minuten in Audio das Tool vor und schicke die Audiodatei hin. Ja, also wer in Projekten, gerade in so Open-Source-Projekten ist und an Tools bastelt, die in diesem Bereich irgendwie eingesetzt werden können, wenn das für euch was ist, macht das einfach. Ja. Ne? Also dann das nimmt uns ein bisschen auch ein bisschen Last, das Tool erklären zu müssen, weil das kann derjenige, der es gemacht hat, in der Regel besser. Ne? Und dann können wir uns drauf stürzen und es diskutieren.
Genau. Ja, und man muss auch sagen, also Terminfindung ist halt einfach schwierig bei uns. Und wenn man das selber aufnimmt und sagt, hier ist die Audiodatei, ich habe das mal kurz so erklärt, dann ist das, denke ich, auch eine schöne Sache. Und man hat halt hier die Plattform, das ein bisschen breiter zu treten. Also ja, innerhalb unserer Nische so breit zu treten, sagen wir das so. Ja, aber das ist, denke ich, auf jeden Fall eine offene Sache hier in jederlei Hinsicht. Und von daher würden wir uns freuen, wenn sich sowas wiederholt. Und wie immer, bitte einfach Mail an uns oder irgendwo kontaktieren. Und dann kann man das angehen.
Genau. Jetzt haben wir aber lange Vorfeld Besprechung
gemacht. Ja, aber es ist aber, denke ich, notwendig. Ja, und ja, dann wollten wir heute eigentlich so ein bisschen hier nochmal mein Arbeitsumfeld angehen. Das ist natürlich jetzt auch hier so ein bisschen Es soll öffnend wirken. Also das ist, wir hatten das schon so im Vorfeld besprochen, wir werden das wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen. Was ich nämlich auch so sehe, ist so ein bisschen, dass der Karriereweg nicht jedem, der diesen wissenschaftlichen Pfad begeht, immer ganz klar ist von vornherein oder auch später nicht immer ganz klar ist. Und auch das wollen wir so ein bisschen aufdecken. Heute vielleicht noch gar nicht so, aber zumindest mal so ein bisschen ansprechen, was man da alles beachten muss. Und vielleicht kriegen wir da auch noch mal spezielle Leute nochmal vors Mikrofon. Aber heute wollen wir so ein bisschen gucken, was ich hier eigentlich bei ZB Med mache. Und das ist natürlich auch jetzt auch fast schon wieder ein bisschen seltsam, denn das ist hier ein Privatprojekt sozusagen und dennoch machen wir das jetzt hier sozusagen bei ZB Med und könnte man jetzt einen Interessenkonflikt unterstellen. Aber auch da muss ich sagen, sehe ich überhaupt kein Problem, denn letztendlich ist das, was ich hier mache, auch sehr auf diese offene Wissenschaft ausgerichtet. Und da ist natürlich auch Open Science Radio ein super Format. Aber natürlich, ja, Disclaimer hier, ich bin sowohl hier bei ZB Med als auch bei der TH Köln, wie wir gleich noch feststellen werden, angestellt, als auch jetzt hier beim Open Science Radio aktiv. Und das verwischt alles. Und das ist keine scharfe Grenze. Und das finde ich auch ein interessantes Spannungsfeld. Und ich würde vielleicht mal auch sogar fast sagen, hier diese Arbeit bei, oder was heißt die Arbeit, das ist ja nicht mal so Hobby sozusagen, die Aktivität, die wir hier, oder die ich jetzt sozusagen in Open Science Radio reingebracht habe, dank Matthias, hat sicher auch hiermit beigetragen, dass ich hier sitze. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal Leuten so vor Augen halten, dass diese klassischen Karrierewege innerhalb der Wissenschaft, die existieren sicherlich, aber es gibt auch mittlerweile viele andere Möglichkeiten, sich zu profilieren. Soll nicht heißen, dass ich nicht auch Papers geschrieben habe, wissenschaftlichen Content generiert habe, aber dadurch, dass ich mich jetzt auf die Metaebene bewegen konnte, auch hier in Diskussion mit dir, habe ich sicher auch eine gewisse Expertise erlangt, die hier jetzt gerade gewertschätzt wird. Also ich habe jetzt nicht irgendwie in welche Unterlagen reingeschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach dieses Format, was ich erfahren und auch die Diskussion ja auch dazu beigetragen haben, sozusagen mein Standing in der Community vielleicht jetzt irgendwie aufzubauen. Und das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass der Open Science überall an Fahrt gewinnt, wie wir es auch gerade gesagt haben, dass das hier auch eine gewisse Hilfe war. Das muss man sich vor Augen
halten. Und ist ja auch ein Trend, den du andersweitig auch beobachten kannst, ne? Also in der freien Wirtschaft gucke ich bei Neueinstellungen generell auch immer weniger auf Abschlüsse, immer weniger auf das, was sozusagen in der Ausbildung gemacht wurde und immer mehr darauf, was im tagtäglichen Business erledigt wurde und wie es gehandhabt wurde und was da drumherum so sozusagen bei dieser Person noch geschieht. Ja. Und das siehst du ja auch in der Wissenschaft mit solchen Vorreitern wie der LMU, die früher angefangen haben zu sagen, wir müssen jetzt etwas, was bisher noch nicht formalisiert ist, nehmen wir aber trotzdem als einen der wichtigen Punkte in eine formalisierte Angelegenheit wie ein Bewerbungsverfahren mit ein. Ne? Und ich glaube schon, dass man, dass dieses Community Engagement, was in dieser Open Source Szene schon immer existiert hat, ne? Weil daraus rekurriert sich ja diese Szene, tatsächlich jetzt so langsam auch abstrahlt und als Mittel für sowas wie Authentizität vielleicht genommen wird oder als Maßgabe. Ne? Und das heißt nicht, dass jeder in der Open Source Community aktiv sein muss, aber ich glaube, es wird langsam wichtiger für viele Jobs, dass man diese Metafähigkeiten, diese Soft Skills, wie man sie auch oft nennt, Themen zu verarbeiten, Themen so ein bisschen publik zu machen, ihnen ein bisschen Drive zu geben, sie zu bewerben, ohne im Prinzip Werbung zu machen, weil man einfach für sie ideell wirbt am Ende. Das sind viele Aspekte, die in bestimmten Positionen einfach sinnvoll sind.
In einer wachsenden Anzahl an Positionen. Ja. Und einfach, man arbeitet nicht mehr punktuell, sondern man braucht die Breite. Man arbeitet in Projekten. Das heißt, Kommunikation ist wichtig. Sich selber vermarkten klingt jetzt vielleicht fast negativ, aber sich selber positionieren und auch sich nach außen zu kommunizieren und auch mit anderen vernetzen zu können. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das kann man bei solchen Sachen natürlich auch machen. Und auch das sollte ich vielleicht als Hochschullehrer, der ich jetzt da bin, fast gar nicht genau sagen. Aber klar, diese formelle Bildung verliert so zumindest an Gewicht dabei. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich eigentlich auch fast immer beherzige. Hire by attitude, train for skills. Also die Einstellung ist fast wichtiger als das, was die Leute irgendwo auf einem Stück Papier haben. Also ich muss auch sagen, ich habe irgendwo ein Stück Papier zu Hause rumliegen, da steht Diplom-Biochemiker drauf. Ja, ich habe selbst in meinem Studium habe ich, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre habe ich keine Pipette mehr angefasst, sondern habe als Bioinformatiker gearbeitet oder geforscht. Also das ist vielleicht auch so die Aufforderung, oder nicht die Aufforderung, aber so die so das Bild, was ich auch jedem in die Hand geben kann. Ja, einen Abschluss haben ist nicht schlecht, aber dieses Ganze drumherum ist vielleicht mindestens genauso hilfreich, vielleicht sogar hilfreicher teilweise. Und wir leben in einer super spannenden Zeit, wo sich viel wandelt und wo man dann auch sich selber vielleicht nochmal anders finden kann, indem man andere Sachen ausprobiert. Das ist vielleicht relativ schwammig, aber das ist so mein Rückblick auf meinen Karrierepfad sozusagen. Ich habe mal Biochemie studiert, habe dann Informatik dazu genommen. Und jetzt, und da kommen wir gleich dazu, habe ich eine Professur für Informationskompetenz und arbeite im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Bibliotheken, Datenmanagement und solche Sachen. Und das ist jetzt nichts, was ich durch mein Studium irgendwie bekommen habe, sondern einfach dieses Rumspielen. Und genau das gleiche bei dir. Ne? Du hast ja auch eine ganz andere Ausbildung als das, was du jetzt in deinem Beruf tatsächlich ausübst.
Ja. Ja, stimmt. Und ich meine, das haben wir ja in den letzten, ich würde fast sagen, in der letzten Dekade zunehmend auch gesehen in dieser Frage, was machen wir eigentlich mit dem wissenschaftlichen Publikationssystem? Hm. Sind es nur Paper? Sind es nur Monographien, die hier zählen? Und wenn ja, sind es insbesondere die einen hohen Impact Factor oder sonst was haben? Oder gucken wir, was der Wissenschaftler sonst noch macht, links und rechts, an Kommunikation, die ja im Zweifel nicht auf demselben fachlichen, technischen Niveau stattfindet. Aber wenn du mit Laien kommunizierst und das in einer Art und in einer Regelmäßigkeit tust und in einem Setting tust, dass du Wissen vermitteln willst, ist, glaube ich, tatsächlich auch dir als jemand, der ganz, ganz tief in dem Thema steckt, nochmal eine ganz eigene Schwierigkeit gegeben, weil du musst das Thema verkaufen können, du musst es erklären können, du musst anschlussfähig sein für diejenigen, die vor dir sitzen, weil ansonsten redest du irgendwann gegen eine Wand. Ne? Und da haben wir über die letzten, da würde ich fast sagen, eine Dekade so viele Diskussionen drüber geführt und haben fast schon Grabenkämpfe an verschiedenen Stellen gehabt. Alle sind sich im Prinzip einig, dass öffentliche Wissenschaftskommunikation ganz wichtiger und ganz essentielle Teile sind. Und trotzdem haben wir Grabenkämpfe darüber gehabt. Ist Twitter jetzt ein sinnvoll zu beachtender Wissenschaftskommunikationskanal? Ist Facebook einer? Ne? Jetzt reden wir gerade, oder vielleicht die letzten zwei Jahre reden wir über, können wir YouTube als offizielle Wissenschaftskommunikation anerkennen und begreifen. Und ich denke, das ist so ein bisschen was auf vielen Ebenen stattfindet und in verschiedenen Stadien sich befindet. Und diese Metaebene von Berufsfindung tendiert ja auch immer mehr dazu, zu eher so einem Aspekt von Berufungsfindung. Ne? Also guck dir die Leute an und beschäftige die Leute, die sich berufen fühlen, einem Thema sich zu widmen, und bezahle nicht die darin arbeiten wollen oder beschäftigt werden wollen. Das ist vielleicht der Aspekt.
Ja, und auch diese Kommunikationsfähigkeit, dieses Kommunizieren nach außen, das ist meiner Meinung nach natürlich auch ein Teil wissenschaftlicher Arbeit, denn im Endeffekt werde ich hier von Steuerzahler und Zahlerinnen bezahlt, Wissen zu generieren, aber nicht einfach so, damit es dann in einer kleinen Ecke landet und irgendwie zwei Nerds aus dem gleichen Gebiet irgendwie interessiert, sondern dass das letztendlich das Leben dieser Menschen verbessert. Und dafür gehört die Kommunikation nach draußen, das ist essentiell dafür. Und da müssen wir uns auch alle eigentlich rechtfertigen für das, was wir machen, und das nach außen kommunizieren. Von daher ist das auch eine wichtige Fähigkeit. Ja, jetzt schweifen wir schon in verschiedene Richtungen ab, das ist genau das, was wir hier auch immer machen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das einfach positionieren, aber einfach so auch als Hintergrund. Ja, und was mache ich hier eigentlich genau, ne? Das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt. Oder was ist denn ZBMed? Und wir haben gerade nochmal nachgeschaut, wir haben es tatsächlich nicht gefunden. Das ist eigentlich ein bisschen unser Ding. Wir müssen ja nochmal unsere alten Folgen etwas besser verschlagworten. Wir sitzen hier bei ZBMed, und ZBMed, das hat eine sehr, sagen wir mal, interessante Geschichte hinter sich. Als wir nämlich einmal darüber berichtet haben, wurde nämlich gerade aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Leibniz-Gemeinschaft als Gemeinschaft vieler Forschungsinstitutionen ist ein ganz wichtiger Player im wissenschaftlichen Umfeld von Deutschland. Und ZBMed war eines dieser Institute, wurde schlecht evaluiert, unter anderem, weil nicht genug Forschung dabei war, gab doch ein paar andere Knackpunkte, aber ist dann aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen worden und musste sich dann neu finden. Dieses Neufinden war unter anderem oder wurde dadurch durchgeführt, dass unter anderem ein neuer Direktor, ein Interimsdirektor vom BMBF eingesetzt wurde, oder er kam vom BMBF, das war Dietrich Nelle, und der hat meiner Meinung nach hier ganz tolle Grundlagen für uns jetzt hier gelegt. Aber ein wichtiger Punkt war halt, dass hier nicht ausreichend Forschung stattfand. Und das muss man sich jetzt auch mal vor Augen halten. Das ist hier, ZBMed steht für Zentralbibliothek Medizin ursprünglich. Und da kommen wir auch noch hin, was das heißt heute. Aber eigentlich befinden wir uns in einer Bibliothek. Und das war auch so ein bisschen so das Feedback aus der Community. Warum verdammt muss sich eine Bibliothek mit Wissenschaft auseinandersetzen? Im Sinne, dass es selber forschen muss. Mhm. Und es ist vielleicht auch berechtigt. Aber der Anspruch, der hier herrscht, ist, dass wir als Bibliothek eigentlich uns wandeln müssen. Wir haben neue Aufgabenfelder. Das geschriebene Wort existiert noch, aber nicht mehr auf totem Holze, sondern digital. Wir haben ja ganz neue Aufgaben. Wir haben ganz neue Forschungsartefakte, die digital vorliegen. Und als Bibliothek muss man sich da neu positionieren und um da interessante, neue, innovative Informationsdienste und derartige Sachen zu liefern, muss man forschen. Und das wurde hier nicht ausreichend umgesetzt und das soll jetzt entsprechend angegangen werden. Und dieses entsprechend angehen heißt, dass es drei Berufungen gab. Einerseits von unserem neuen Direktor, der seit Mai da ist, das ist Dietrich Rebholz-Schumann. Dann ich bin auch im Mitte Mai ja hier aufgeschlagen und jetzt seit 1. Oktober Juliane Pflug. Und wir drei sollen letztendlich hier die Forschung einbringen, natürlich immer mit der Zielsetzung, die Dienstleistung für diese Bibliothek oder für dieses Informationszentrum eigentlich, diese Dienste zu verbessern und damit einen Mehrwert zu generieren. Und hier gibt es auch viele andere wunderschöne Sachen, also dieses Publiso haben wir gerade in den Flyer hier auch liegen, als Publikationssystem. Das sind ganz viele Sachen, die wir eigentlich so in den letzten Jahren auch immer angesprochen haben und die hier zusammenkommen. Und das macht für mich das Arbeiten hier auch eigentlich relativ spannend, weil ja, wir hier auch ja Modell sein können, wie man Wissenschaft betreibt und welche, ja, dass man auch Möglichkeiten schafft, Wissenschaft anders anzugehen. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache. Vielleicht nochmal zum Namen. Auch deshalb, wir haben das nämlich ein paar Beiträge nicht gefunden, weil es nämlich andauernd falsch geschrieben wird. ZBMed. Und ich habe es auch falsch ausgesprochen und auch falsch geschrieben. Also zum einen, es wird ohne Artikel ausgesprochen. Es ist nicht die ZBMed für die Bibliothek, sondern es ist ZBMed wie, keine Ahnung, Google oder was auch immer. Das ist ein Markenname, wenn man das so möchte. Und es ist ZBMed, Informationszentrum für Lebenswissenschaften. Und das ist nämlich auch das Ding. Wir haben hier unser Headquarter, also unsere Hauptstelle ist hier in Köln, hier im Klinikbereich. Aber wir haben noch eine Zweigstelle in Bonn, die ursprünglich, ich habe den Namen gar nicht parat, auf jeden Fall ist dort der Schwerpunkt Agrarwissenschaften. Und auch das passt nicht so ganz wirklich zusammen, in dem Sinne, dass dieser Name ZBMed hier vielleicht irreführend ist. Hinter ZBMed verbirgt sich tatsächlich wirklich eine Organisation, die Informationen für die kompletten Lebenswissenschaften, also Medizin, Agrar, aber auch Pflegeberufe, Ernährungswissenschaften und sowas bietet. Und das wird auch durch verschiedene Services abgebildet, unter anderem Livivo. Das ist eine Suchmaschine, wo jeder sagt, wieso Suchmaschine für wissenschaftliche Dokumente in den Lebenswissenschaften ist doch PubMed, aber PubMed deckt tatsächlich nur einen Teil ab und Livivo deckt sehr, sehr, sehr viel mehr ab und hat noch einige andere Nettigkeiten. Und gleichzeitig haben wir diese Publikationsplattform Publiso, die auch sehr viele schöne Sachen macht und lustigerweise auch sehr viele Sachen macht, die wir hier auch schon immer propagiert haben. Letztendlich, dass man sich als Institution positioniert und Infrastruktur schafft, um zu publizieren zu können, ohne kommerziellen Provider oder Publisher dazwischen, sondern als Teil der Infrastruktur des Forschungsumfeldes entsprechend sowas machen. Und alle diese Sachen sind hier und auch sehr viele gute Ideen sind hier schon parat. Und deshalb haben auch viele Leute aufgeschrien, als diese Evaluierung nicht so gut lief. Dennoch Die Forschung hat gefehlt und genau das bringen wir jetzt hier mit ein. Und da haben wir auch gesagt, da werden wir in Zukunft uns auch nochmal diesem Thema ein bisschen mehr widmen, im Detail. Also sagen wir so, die anderen beiden, die bringen auch sehr viel Sachen, so Linked Open Data, Semantic Web, Information Retrieval und Knowledge Graph und alle solche Sachen mit rein. Ich komme hier mit meinen Hochdurchsatzsequenzierdaten und allgemein große Datenmengen und sowas mit rein. Ich bringe auch gleichzeitig noch diese Carpentry-Sachen rein. Wir hatten ja das Interview mit Chris Erdmann zu Library Carpentry. Wir hatten auch schon mit Greg Wilson gesprochen und auch diese Sachen werden da hier einfließen, beziehungsweise sind schon voll am Aufschlagen. Wir haben schon die ersten Library Carpentry Kurse hier gehabt. Wir haben auch mit anderen das schon zusammen gemacht und vielleicht auch das noch so. In der Leibniz-Gemeinschaft gibt es noch zwei andere große Bibliotheken, die wir auch kennen. Einerseits die TEB in Hannover und ZBW in Kiel und auch mit denen arbeiten wir zusammen und das sind auch eigentlich ganz natürliche Kooperationen. Also es ist ein sehr spannendes Umfeld und noch, was ich noch nicht erwähnt habe, diese Berufung fand natürlich mit Universitäten statt und auch das wurde sehr geschickt gemacht. Hier wurde nicht einfach jetzt nur die Universität zu Köln genutzt. Also Dietrich Repold Schumann ist von dieser berufen. Die Juliane Pflug ist von der Universität Bonn berufen und ich bin von der TH Köln berufen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da die Brücke schlägt zu diesen Universitäten, die ja auch ein gutes Standing haben. Gerade hier, wenn man jetzt in die Exzellenzinitiative schaut und derartige Sachen, wenn man das denn möchte, hat hier natürlich ein super Standing und bringt auch tolle Möglichkeiten mit sich. Und auch das, denke ich, ist super spannend und würde ja auch gerne da noch Studenten zum Beispiel auch einbinden. Auch noch bemerkenswert ist, dass wir ja eigentlich zwei Direktoren haben, und zwar, wie gesagt, Dietrich Repold Schumann als wissenschaftlichen Direktor und als Direktorin, als kaufmännische Direktorin haben wir Gabriele Hermann-Krotz im Team. Die ist sogar noch vor mir hier aufgeschlagen, und zwar im Februar, wenn ich mich recht entsinne, und versucht natürlich auch diese Strukturierung oder Umstrukturierung von ZBMed auf personeller Seite, organisatorischer Seite entsprechend anzugehen und da auch diesen Part der Transformation letztendlich umzusetzen. Und auch für mich ist das mal eigentlich so ganz spannend, so zu sehen, wie sowas abläuft. Und all das zusammen, das muss ich sagen, klingt für manche Leute vielleicht erstmal verrückt, aber für mich war das ein super Angebot, ja. Also das ist eine einmalige Sache, würde ich sagen. Ja. Also eine normale Professur bekommt man so ein paar Leute an die Hand, kann loslegen und hier haben wir einen Transformationsprozess zu begleiten. Das ist gar nicht einfach. Klar, also muss man sich auch vorstellen, wer hier in dieser Bibliothek arbeitet. Das sind viele Bibliothekare und für die ist das natürlich auch jetzt auch erstmal so eine Zeitenwende und das war auch für die natürlich brutal, als diese Evaluierung stattfand und sie aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Gab dann eine Übergangsfinanzierung, aber Ziel ist es jetzt, wieder sich zu bewerben im nächsten Jahr und wieder einzutreten. Und das ist natürlich viel Druck. Und gleichzeitig auch dieser Wandel, den wir gerade beschrieben haben. Ich bin der festen Überzeugung, sonst würde ich nicht hier sitzen, dass die Bibliotheken nicht an Bedeutung verlieren, wie das vielleicht gesagt wird. Denn wenn wir alles Open Access haben, dann brauchen wir keine Bibliotheken, sagen wir mal so. Aber das ist gänzlich falsch. Ich denke, die Bibliotheken werden sogar an Bedeutung gewinnen, weil wir einfach ganz viele, wie vorhin gesagt, von diesen Forschungsartefakten in digitaler Art und Weise generieren und Bibliothekare genau die richtige Denkweise mitbringen, das zu organisieren und in das Gesamtbild einzufügen. Und was eigentlich nur noch fehlt, ist einige Leute auf diese digitale Schiene zu setzen, dass die andere Denker verschlagworten oder einfach strukturiert solche Sachen unterbringen. Das bringen die mit und deshalb ist es auch ein idealer Ort hier, dass man das kombiniert. Forschung, als auch das bibliothekarische Arbeiten. Also es ist ein super Spannungsfeld, in dem ich mich sehr gerne positioniere und auch natürlich hier wird diese ganze offene Wissenschaft gelebt. Das ist wirklich ein sehr, sehr offenes Feld hier und hier werden diese Sachen unterstützt und das fand ich auch enorm attraktiv, muss man sagen. Und freue mich auch, das hier in Gänze auszubauen. Natürlich, diese Transformation hat auch, sagen wir mal so, Nachteile. Soll heißen, ich kann jetzt nicht hier einfach in ein gemachtes Institut mich reinsetzen. Also hier laufen viele Sachen natürlich gut, aber der Anspruch ist jetzt schon, dass wir hier Sachen verändern, dass wir Sachen vorantreiben und da werden wir auch sicher Fehler machen, muss man auch sagen, und werden gegen Wände laufen und auch mal falsche Entscheidungen treffen. Aber ich finde es enorm spannend und so eine einzigartige Chance, ein Institut in dieser Richtung so zu zu formen. Und das hat mich schon gereizt.
Na, ich meine, Transformation hat ja sozusagen in der Mangelung eines besseren Begriffs Kollateralschäden. Und damit meine ich nicht personelle Kollateralschäden, ne? Weil das ist ja das, was der schlimmste und nicht zu wollende Weg eigentlich ist, ne? Dass an irgendeiner Stelle, dass man irgendwen verliert. Warum auch immer, ob es jetzt inhaltlich ist oder jemand sich auf einmal nicht mehr wohlfühlt mit seinem Arbeitsbereich oder sowas. Davon rede ich gar nicht, sondern ich rede davon, dass man in einem Transformationsprozess mit dem, was man mal war, ein Stückchen mal doch abschließen muss. Ja. Ne? Und gerade Bibliotheken, das ist ja das, was wir seit vielen Jahren schon propagieren oder als Idee formulieren und dass viele, die aus dieser Bibliotheksschiene auch originär kommen, wie jemand wie Lambert Heller.
Genau.
Propagiert ist, dass Bibliotheken die einzigartige Chance haben, aus sich selbst heraus einen Umbau zu etwas zu vollziehen, das, wonach sich alle die Finger lecken. Ich sag's jetzt mal ganz
platitüde,
ne? Weil du kannst über eine Bibliothek im Prinzip etwas aufbauen oder etwas gewährleisten, wonach heutzutage jeder greift. Und zwar Orientierung in der Herausforderung mit einem riesen Bestand an Daten, den mittlerweile fast alle Forschungsfelder und alle Wissenschaftsbereiche aufrufen. Selbst sowas wie die Literaturwissenschaft mit enormen Korpi und die Soziologie mit enormen Datenbeständen an Befragungen, an Interviewdaten, an qualitativen, quantitativen Daten, dass darin sinnvoll Muster zu kennen, daraus Informationen, neues Wissen zu generieren, neue Ansatzpunkte und das in einer Art und Weise, dass es einem vom Aufwand her nicht übermäßig strapaziert, denn wir reden heute nicht mehr von, da sitzt jemand und wertet händisch Daten aus, sondern wir reden in aller Regel davon, in Forschungsprojekten zumindest, dass es computerausgewertete Daten, im besten Fall sind es Datensätze, die zur Verfügung gestellt werden, auch anderen, die man damit arbeiten können oder die mit anderen Datensätzen, die schon vorliegen, kombiniert werden können, und so weiter und so fort. Und da gibt es einfach einen extrem mächtigen Denkvorsprung, den Bibliothekare mitnehmen, weil das ist deren originäres Geschäft. Es ist nur ein Teil dessen gewesen, Bücher zu beschaffen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was so der Missstand ist in dieser Einstellung gegenüber Bibliotheken. Es geht nicht mehr darum, und es geht schon seit langer Zeit nicht mehr darum, auf aller Breite Bücher zu beschaffen, sondern es geht darum, das Wissen, was unter anderem in Büchern existiert, aber nicht ausschließlich, Mikrofilm, Film, Audio, mittlerweile Daten, die als Bits und Bobs rumliegen, so aufzubereiten, dass sie auffindbar sind, so aufzubereiten, dass sie nutzbar sind. Im Bibliotheksbereich reden wir da sehr, sehr viel über OCR und 100%ig durchsuchbares, nutzbares OCR, mittlerweile ja auch im Handschriftenbereich extrem weit fortgeschritten. Und da reden wir da davon, dass es Menschen gibt, Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die initial dabei helfen können, in dem Aufbau von Projekten schon mitzuhelfen und die Herangehensweise zu planen, was gibt es an technischen Mitteln, was gibt es an inhaltlichen Methoden, wie ich jetzt dieses Thema in meinem Projekt aufbereiten kann. Ich glaube, das ist der große Vorteil, dass Bibliotheken eigentlich die Power haben, nicht nur schon Daten mitzubringen und sich in der Verarbeitung dieser Daten auszukennen, sondern sie bringen das Wissen und die Expertise mit, sich selber dahingehend neu aufzustellen.
Ja.
Und das ist ganz, ganz selten.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also zwei Sachen. Das eine, wo du sagst, wonach sich andere Leute die Finger lecken. Genau das. Was macht die ZBW in Kiel? Das ist Klaus Tochtermann unter anderem, der unter anderem die European Open Science Cloud baut. Also wirklich hier Cutting Edge Infrastruktur vom Zauneis. Oder guck dir an, was die TIB macht. Ja? Die machen auch super neue Sachen, experimentieren mit Sachen und machen damit eigentlich auch eine ganz neue Art von Wissenschaft möglich. Und auch das, was du meintest, wir sitzen hier letztendlich auf einem Riesenschatz, der noch nicht gehoben ist. Hier sind ganz viele Sachen. Es gibt hier diese Retro-Digitalisierung. Das heißt, wir haben hier ein Fundus an Literatur, der Jahrhunderte zurückreicht. Den findet keiner. Ja. Du kannst nicht einfach zu PubMed gehen, mal kurz suchen und findest das. Das sind alles Sachen, die einfach nur auf totem Holz existieren. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, hier die Digitalisierung zu nutzen, diese Sachen aufzubereiten und auch auffindbar zu machen, wie du sagst. Und der nächste Schritt ist halt, dass wir sogar noch eigentlich dieses Wissen anders verfügbar machen. Da habe ich ja auch dieses eine BMBF-Projekt, wo wir mit Open Access Artikeln arbeiten, das mit Wikidata kombinieren. Da haben wir nochmal eine eigene Folge geplant. Aber auch dieser Knowledge Graph, den TB letztendlich auch fahren möchte, den wir auch hier etablieren wollen. Also letztendlich, Semantic Web ist leider so ein bisschen verbrannter Begriff, aber genau das ist es. Also diese Semantifizierung oder Linked Open Data, das hier mit reinzubringen, das sind alles Sachen, die hier aufschlagen sollen und auch schon aufgeschlagen sind und auch an anderen Bibliotheken natürlich angegangen werden. Aber da sehe ich auch eine Riesenmöglichkeit, diesen Riesenwust, den wir Wissenschaftler generieren, und ich kann jetzt sozusagen zweimal wir sagen, und wir Bibliothekare dann sozusagen mithelfen aufzuräumen. Aber auch von vornherein dieses Design, das hast du auch angesprochen. Dieser Begriff Data Steward ist ja eine Sache, ja. Was sind denn das? Das sind letztendlich Bibliothekare, die mit Software, die mit Daten umgehen, zu wissen. Und genau diese Denke, dieses Bibliothekarische wieder hier aufleben lassen oder nicht nur aufleben lassen, sondern eine wahre Renaissance eigentlich erleben sollten.
Ja. Und das ja oftmals, ich habe immer das Gefühl, ein bisschen eine Argumentation findet statt in dieser klassischen Mein Bereich, Dein Bereich Einstellung zwischen Rechenzentren und Bibliothek. Ne? Und jetzt, wir hören sehr viel stärker das Thema, Bibliotheken müssen in diese Nische springen und sozusagen auch ein Stückchen weit, ich will jetzt nicht Technology Provider sagen, aber schon so ein bisschen auch die technische Schiene so mit bedienen können, dass sie Tools einzusetzen wissen, vor dem Hintergrund der zu schöpfenden Daten und der auszuwertenden Daten oder der zu bearbeitenden Daten. Und das sollen sie überhaupt nicht alleine machen. Denn ganz im Gegenteil, die Kombination aus einem starken Rechenzentrum, die genau das können, nämlich Infrastruktur bauen und denjenigen Leuten, die wissen, wie diese Infrastruktur zu nutzen ist und sehr, sehr schnell entsprechende Anpassungen und Anforderungen an diese Infrastruktur formulieren können, das ist eigentlich ein unschlagbares Team. Ne? Ja. Und sich dahingehend zu entwickeln und das aus eigener Kraft zu tun, ist ein wahnsinnig großer Vorteil gegenüber beispielsweise Unternehmen aus der freien Wirtschaft, die, wenn sie vor derselben Herausforderung stehen, das eigentlich nur mit fremder Hilfe machen können. Ja, genau. Und ganz selten aus sich selbst heraus. Und du hast in diesem öffentlichen Bereich, also wo du einen Teil zumindest deiner Finanzierung bekommst, damit du dich auch weiterentwickelst und das nicht alles zu 100% einwerben musst, genau diese Möglichkeit, darüber nachzudenken und auch langfristiger darüber nachzudenken, nicht was 2020 unser Geschäftsmodell ist, sondern was unser Geschäftsmodell sein kann 2025, 2030 unter der jetzigen unter den Entwicklungen, die wir jetzt gerade sehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Arbeitsumfeld.
Auch. Ja, also kann ich auch nur wieder zustimmen. Dieses letztendlich kommen ja Sachen zusammen. Letztendlich die Rechenzentrum so als unterliegende, vielleicht so als Autobahn, ja, und dann die Bibliotheken drauf oben als Autos, wenn man dieses Autothema wirklich so aufgreifen möchte. Aber auch diese Verzahnung von Bibliothekaren und Wissenschaftlern, also ein Data Steward sollte eigentlich jemand sein, oder ein Data Librarian würde ich es nennen. Und wir planen hier auch, kann man vielleicht auch schon so sagen, auch hier noch sowas zu etablieren mit der TH, diesen Data Librarian. Und das sind letztendlich Leute, die vielleicht schon relativ früh eingebunden werden. Man sieht das jetzt überall. Alle Leute müssen Datenmanagementpläne bei ihren Drittmittelanträgen einfügen, ganz einfach, weil die Datenmengen so groß sind und das natürlich auch sinnvoll nachgenutzt werden soll. Und da braucht man Experten, die das können. Und wieder einmal Bibliothekare, natürlich mit einer anderen Ausrichtung. Aber die müssen eigentlich schon relativ früh eingebunden werden und auch Themen wie Electronic Lab Notebooks, also elektronische Laborjournale oder Laborbücher, auch das ist ein wichtiges Thema. Auch das machen wir hier. Also hier gibt es auch Beratung in diese Richtung. Das ist hier alles schon sehr gut aufgestellt, muss man sagen, und auch schon sehr zukunftsgewandt. Und wir müssen das einfach noch mehr an die Leute ranbringen und auch diese Brücken schlagen. Denn dieses Zusammenspiel, was du meintest, dieses eben nicht konkurrieren, sondern eigentlich zusammenarbeiten, Rechenzentren, Bibliotheken, Wissenschaftler, da kann man ein sehr, sehr starkes Team formen oder eine sehr, sehr mächtige Allianz schmieden. Aber dazu müssen wahrscheinlich erstmal ein paar alte Mauern eingerissen werden und auch Fähigkeiten geschaffen werden. Das ist ganz klar. Und da ist ja wieder dieses Library Carpentry, also der geneigte Hörer sieht, wir reißen heute gerade alles an, was wir schon mal im Vorfeld auch mal besprochen haben. Dieses Library Carpentry ist letztendlich der schnelle Pfad dahin. Wir haben Leute, die im Beruf stehen, und mit dem Library Carpentry kann man da Grundlagen schaffen, sagen wir mal so, erstmal die gewisse Denke zu bekommen, ein bisschen hands-on zu kriegen, wie sowas aussehen kann. Natürlich kann man in 2 Tagen Workshop jetzt niemanden vom klassischen Bibliothekar zum Data Librarian machen, aber man kann den Samen pflanzen und das der ist, muss dann gegossen werden.
Ja, das ist Mood-Setting. Ne? Ja, also das ist klassisches, pack die Leute doch mal in ein Umfeld, wo sie sozusagen mit Leuten interagieren, die vielleicht in derselben Situation stecken oder vor ähnlichen Herausforderungen stehen, und mach das Ganze unter so einem Aspekt, dass du ihnen tatsächlich was an die Hand gibst, womit sie initial sofort was loslegen können, sei es bloß was Kleines. Und dann hast du sie im Prinzip in so einer Art Gedankenwelt oder in so einer Art Einstellungszone, von wo aus du auf einmal im besten Fall sogar ihre eigenen Gedanken loslaufen hast und aus ihnen selber heraus Ideen generiert.
Das wäre richtig gut, und ich glaube auch, das wäre richtig gut, und ich bin mir auch sicher, dass wenn Leute einfach mal diese Möglichkeiten sehen, und also so doof das auch klingt, also Library Carpentry ist jetzt nicht irgendwie total abgefahrenes Zeug, das ganz im Gegenteil, das sind also Unix-Shells, das sind Sachen, die aus den Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts erfunden wurden, die jetzt gerade Renaissance eigentlich wieder haben, einfach weil da sehr effizient mit Ressourcen umgegangen wird, weil man da Sachen formalisieren kann, aber das sind jetzt keine irgendwie total neue, hippe Sachen, ganz im Gegenteil, aber das ist eine gewisse Denke, das ist sozusagen arbeite am Prozess, nicht im Prozess, schau, wie kannst du Sachen nachhaltig gestalten, wie kannst du Sachen reproduzierbar gestalten, und das kann man in 2 Tagen vermitteln, nicht, dass es irgendwie flüssig ist, das ist nicht irgendwie, oder es ist wie ein Sprachkurs, also so ein 2-Tages-Ding, du wirst nicht flüssig reden können, aber du hast eine Idee, was diese Sprache dir bringt. Und genau das gleiche hier mit Library Carpentry oder den Carpentries allgemein. Man bekommt ein bisschen Mindset, man bekommt so ein bisschen Geschmack dafür, wie es denn aussehen kann. Man kann ein bisschen rumspielen, hoffentlich auch Feuer gewinnen, und dann muss man natürlich den nächsten Schritt machen und das umsetzen. Und das ist natürlich der harte Weg. Also ich sage es immer, ich kann euch, ich glaube, jemand hat mal gesagt, das habe ich vom Matrix, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich kann sozusagen nur die Tür zeigen, die Leute müssen dann selber durchgehen und dann den langen Pfad gehen. Aber ich bin ganz sicher, jeder kann das. Klar, nicht jeder wird davon jetzt angesteckt werden, von diesem Virus, sagen wir das mal so, aber viele. Und das finde ich als Lehrender auch immer eine schöne Erfahrung bei diesen Carpentries. Wir sind natürlich nicht alleine hier, ne? Also auch das machen ja mittlerweile andere. Die TB hat einen wunderschönen Kurs gemacht, da war ich auch noch als Lehrender mit dabei, aber Usual Suspects hier, Katrin Leinweber hat das unter anderem organisiert, hat einen super Kurs auf die Beine gestellt, sogar weit darüber hinausgehend, was ein normaler Library-Carpentry-Kurs bietet. Also es war Fair Data and Software, hatte viele Leute eingeladen, die entsprechend da dozieren konnten, und war meiner Meinung nach ein super erfolgreicher Kurs, den wir jetzt auch versuchen, in anderer Weise zu recyceln. Also da sind so viele schöne Inhalte zusammengetragen worden, und Katrin hat da wahrscheinlich eine Riesenzeit reingesteckt, und um das auf die Beine zu stellen und diese Inhalte auch zusammenzutragen, und das muss jetzt auch nachgenutzt werden, und das kann es ja auch. Das ist der Vorteil dran. Ja. Und da sehen wir uns natürlich sozusagen als ZB Med in einer zentralen Position, das auch für die Lebenswissenschaften auszurollen. Und die TEW ist sozusagen Ingenieurswissenschaften, wobei die auch so ein bisschen teilweise in die Lebenswissenschaften schon reinragen. ZBW macht das für die Wirtschaftswissenschaften, und wir wollen das natürlich zentral für die Lebenswissenschaften machen. Und klar gibt es auch andere Player, die das auch machen wollen, und wir werden auch nicht alleine das Ding bedienen wollen, aber wir haben hier zumindest diesen Wunsch, dieses Wissen auch den Leuten an die Hand zu geben, um diese Transition nicht nur hier in ZB Med, sondern halt eigentlich in ganz Deutschland oder international auch da voranzutreiben. Mhm. Und das ist für mich halt super spannend. Also das ist der reinste Bonbonladen hier.
Ich meine, umso besser ist es, dass man eigentlich den Weg gewählt hat, oder aus welcher Motivation heraus auch immer man den Weg gewählt hat, dass es tatsächlich 3 Berufungen aus 3 unterschiedlichen Richtungen kam. Jetzt zwar regional nah beieinander, ne, Köln und Umfeld. Oh Gott, Entschuldigung, liebe Bonner. aber dass man hier nicht die enge institutionelle Nähe zu einem Institut oder einer Organisation gewählt hat, sondern inhaltlich dadurch eine Bandbreite mehr bekommen hat und auch so ein bisschen vielleicht Identifikation, also eine Fremdidentifikation im Prinzip zerstreut hat und damit Platz gemacht hat, um eine eigene Identifikation zu schaffen.
Ja. Genau, also stimme ich zu, diese drei Berufungen sind strategisch sehr gut gewählt. Also wir haben dann letztendlich alle Sachen abgedeckt. Dietrich Repel-Schumann ist vom Hause aus Mediziner. Ich würde immer sagen so Facharzt für Computer, nein, also Facharzt für Informatik, was auch immer. Also er ist natürlich Informatiker letztendlich, aber er ist von einer Grundausbildung oder er hat auch einen medizinischen Abschluss. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man hier so aufschlagen kann. Und Juliane ist, glaube ich, ursprünglich Biologin vom CV her, aber hat sich ja jetzt auch schon über viele Jahre in der Informatik rumgetrieben. Und wir versuchen halt durch diese Vernetzung dieser verschiedenen Standpunkte, Medizin, Agrar, Lebenswissenschaften, alles hier zusammenzubringen. Natürlich haben wir sicher irgendwo Lücken, aber das kann man ja auch dann wieder mit anderen Kooperationspartnern machen. Aber wir haben hier ein sehr breites Standing dadurch generiert. Und das ist eigentlich auch super spannend, in diesem Feld zu arbeiten. Und ich bin da immer noch sehr froh, dass das so geklappt hat. Und das wird jetzt natürlich auch intensiv für uns. Man muss sagen, wir wollen diese Wiederaufnahme, das hat ja auch Herr Neller hier schon immer wieder gesagt und geschrieben auch, das ist ja nachzulesen, wollen wir eigentlich nächstes Jahr angehen. Das heißt, wir müssen eigentlich nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, müssen wir hier schon Butter bei die Fische gegeben haben und hier sagen, so sind wir aufgestellt, wir können das wuppen und wir sind hier ein wichtiger Teil von der deutschen Wissenschaftscommunity wieder geworden oder sind es verstärkter? Denn ich habe es schon gesagt, hier wurden auch sehr viele Sachen sehr richtig gemacht und diese Evaluierung, so wie sie gelaufen ist, hat vielen Leuten vielleicht auch zu Unrecht wehgetan und natürlich ist diese Lücke Forschung da gewesen, aber an anderen Stellen wurde hier sehr viel sehr richtig gemacht, meiner Meinung nach. Auch von der Gesamtausrichtung.
Ja. Na gut, aber es scheint ja jetzt kein Prozess gewesen zu sein, der langfristig im Prinzip alle Türen zugemacht hat.
Nein.
Genau. Wenn der Weg jetzt wieder rein in die Leibniz-Gemeinschaft damit offen steht und vielleicht mit einem neuen Standing auch erfolgt, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Also weiß ich nicht, ist ja fast ein medizinischer Prozess, einmal die Radikalkur, Entzug und dann unter neuen Flaggen wieder rein.
Ja, natürlich. Also das ist, sowas kann natürlich auch sehr beflügelnd sein. Ist natürlich immer ein Spannungsfeld zwischen zu viel Stress und zu wenig Stress sozusagen. Ja. Und es ist natürlich auch kein Selbstläufer. Das kann auch sehr gut sein, dass wir negativ evaluiert werden und halt sozusagen nicht eintreten. Dann muss man auch schauen, wie das entsprechend weitergeht. Dann wird diese Institution, so wie sie jetzt läuft, natürlich nicht mehr existieren und das wird sehr, sehr radikale Schritte nach sich ziehen. Und das ist natürlich auch, was hier auch gespürt wird innerhalb der Belegschaft. Ne? Das ist deshalb wird hier auch sicherlich mehr an Wandel gerade akzeptiert, als das normal wäre. Einfach, also jetzt friss oder stirb ist ein bisschen radikal gesagt, aber das hat natürlich schon Konsequenzen, wenn wir hier diesen Wandel nicht ausreichend schnell machen. Und ich sehe das, also das ist jetzt auch gar nicht so irgendwie die Leute die Pistole auf die Brust gesetzt. Das ist schon, hier sind sehr viele sehr offen auch für einen solchen Wandel und begrüßen das auch nahezu. Und wie soll ich sagen, das hat mich fast nicht erschreckt, aber ich war schon ein bisschen stutzig, denn sozusagen die Ankunft der Professoren hier, das war schon so, ja, jetzt kommen sie und werden uns alle retten. Das ist partout nicht der Fall. Ne? Das ist, wir sind ein Teil eines Puzzles hier, eines sehr wunderschönen Puzzles, würde ich sogar sagen. Aber alleine reicht das nicht und wir müssen natürlich vernetzen untereinander und es gibt natürlich auch super viele Möglichkeiten. Das macht es ja auch so spannend. Ne? Und deshalb, ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen. Ich persönlich glaube, ich bin so ein gesamter Scanner-Charakter, heißt das. Jemand, der sehr gern in die Breite geht, sehr, sehr gerne zwischen Themen springt und so. Und das ist eigentlich normalerweise im akademischen Bereich vielleicht gar nicht so gerne gesehen. Eigentlich will man ja den, der sehr fokussiert, sehr tief in ein Thema eingeht, um da wirklich die, wie sagt man auf Deutsch, die Borders zu pushen, also die Grenzen zu schieben. Und das ist hier ein anderer Anspruch. Hier müssen wir breit vernetzen innerhalb der Organisation, aber natürlich auch nach außen. Und da ist sehr viel Potenzial. Ich habe das zum Beispiel mit diesem Schatz hier, auf dem wir sitzen, gesagt. Also wir haben hier ein Riesenfundus an Literatur rumliegen und der muss einerseits bibliothekarisch erschlossen werden, aber kann dann auch wissenschaftlich aufbereitet werden. Und allein das ist wichtig. Oder auch hier Langzeitarchivierung und alle diese Sachen und die Publikationsplattformen, die wir haben, all das kann man natürlich sinnvoll auch mit der tatsächlich laufenden Forschung hier direkt verknüpfen. Mhm. Und ich hatte auch gerade hier noch ein anderes Projekt, wo ich letztendlich 4 Terabyte an Daten irgendwie an Mann und Frau bringen wollte. Ja. Konnte ich nicht. Auch hier müssen wir jetzt Strukturen schaffen, dass wir solche Sachen machen können. Und das ist super spannend, einfach mal sagen, hier, okay, denken wir doch mal so. Angenommen, wir haben jetzt hier einen großen Datenoutput. Wir wollen das reproduzierbar für eine Publikation an Mann und Frau bringen. Was müssen wir denn da machen? Und das ist einfach hier möglich. Hm. Also zumindest soll es das werden.
Und ich meine, 4 Terabyte ist jetzt, wenn du an bildgebende Verfahren innerhalb der Medizin denkst, nicht unfassbar viel.
Nee, das ist richtig. Also es gibt andere Leute, denen fällt das irgendwie täglich vor die Füße. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist noch ein, oder denkt man, also das bildgebende Verfahren in den Lebenswissenschaften, aber natürlich jetzt, wenn du hier auch an die Astronomie und solche Sachen denkst, da ist das Peanuts. Dennoch ist das jetzt nichts, was man einfach mal so schnell bekommt. Und da muss man einfach mal gucken, kann man hier an praktikablen oder an kleinen Projekten auch das mal durchexerzieren, um dann die Lösung auch für andere Leute anzubieten. Und da geht das natürlich wieder Hand in Hand. Und von daher ist es eigentlich super, dass wir hier sozusagen Forschungsgruppen aufbauen und versuchen, diese Brücke intern zu schlagen, um sie dann auch wieder nach außen anzubieten.
Wo du gerade sagtest, der externe Blick oder der Blick nach außen, ich habe das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich könnte, also das ist ja mit Sicherheit ein Prozess, der vielen Bibliotheken anheimsteht. Mhm. Insbesondere in jenen, die sozusagen schon von Anfang an interdisziplinär aufgestellt waren und schon immer auch so ein Stückchen weit nah an der Forschung waren, nenne ich es mal. Wahrscheinlich eher in oder vor allen Dingen wahrscheinlich in Europa ein Thema. Aber gibt es Universitäten, die mal die klassische Universität waren und so einen Transformationsprozess mehr oder weniger schon hinter sich gebracht haben, auf die man guckt? Also ich hätte jetzt, mir schwört im Hinterkopf immer sowas wie die UC Davis, University of California in Davis, die ja schon früh mit dem Thema Daten, Forschungsdatenmanagement und sowas angefangen haben. Auch sehr, sehr nah, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, bei der ursprünglichen Begriffsfindung des Data Steward und sowas dabei waren. Gibt's so Schlaglichter von Bibliotheken, die sowas?
Ganz klar, man muss hier leider wieder in die USA rüberschauen. Wir sind da natürlich eigentlich hinten dran. NLM, also National Library of Medicine. Ist natürlich, und wenn man sich auch das anschaut, die haben ein Plan, ich muss gerade überlegen, ist das 2017 bis 2027? Da sind ganz viele Sachen drin, an die wir gedacht haben, die sie aber auch ganz klar formuliert haben. Das ist auch hier, lustigerweise, ist unter anderem auch irgendwie, wie heißt es, Generating a New Workforce oder Educating the Workforce, also einfach auch an diese, wir müssen unsere Mitarbeiter in den Bibliotheken auf eine neue Schiene setzen. Das wurde als eine von 3 Säulen. Ich muss ganz sagen, die anderen Säulen sind, glaube ich, relativ offensichtlich, also irgendwie Daten zugänglich machen und solche Späße. Aber auch die Bibliothekare noch ein bisschen sozusagen auch mehr in Richtung Daten schubsen also natürlich ein Netz setzen oder da das Angebot zumindest schaffen und damit auch eine ganz andere Qualität an Forschung zu generieren. Und das ist natürlich, das ist, denke ich, das größte Schlaglicht oder der größte Leuchtturm in der Richtung, an dem man sich orientieren kann. Und das ist letztendlich, gut, das ist vielleicht hochgegriffen, aber letztendlich sind wir hier oder wollen so etwas sein wie NLM für Deutschland, aber natürlich vielleicht sogar für Europa. Mhm. Das ist zumindest, wo man sich tendenziell hinbewegen kann. Und wir könnten das auch theoretisch werden und auch diese Aufgabe füllen. Und auch hier in Zusammenarbeit mit denen. Ne? Das ist ja komplementär, kann man da auch arbeiten. Man muss ja nicht alles kopieren, ganz im Gegenteil. Man kann ja auch komplementäre Konzepte fahren. Wir machen Teil, die machen Teil. Und auf der anderen Seite haben die natürlich schon viele Sachen implementiert, haben natürlich auch ein ganz anderes Budget, muss man sagen. Also ganz andere Ressourcen, ganz andere personelle Aufstellung. Aber das ist so die Tendenz, wo es hingehen soll. Und die haben, denke ich, schon vieles richtig gemacht und auch klar schon formuliert, wo die Reise hingehen soll. Also da ist auch der Austausch da. Also ich war kürzlich in London bei der British Library und habe da auch mit dem Vize von NLM mich unterhalten und so. Also das ist natürlich immer so der vielleicht großer Bruder ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so der Leuchtturm, wo es mal hingehen möge. Ja.
Cool.
Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Was wir noch gar nicht angeschaut haben, ist sozusagen, was macht die TH dabei? Ne? Also ich sitze hier natürlich jetzt bei ZBMed und ich wurde berufen zusammen mit der TH oder von der TH Köln und das ist jetzt auch für mich ganz spannend, weil ich eine Professur für Informationskompetenz bekommen habe und das ist eigentlich für mich als, ja, würde ich mal sagen, Bioinformatiker natürlich auch eher etwas ungewöhnlich, denn Informationskompetenz ist eigentlich ein bibliothekarischer Begriff. Aber dann fällt das auch alles schnell wieder schön zusammen. Auch dort soll ich noch mehr dieses Thema Data Literacy, also Information Literacy als Informationskompetenz auf der einen Seite, aber auch diese Data Literacy letztendlich mit einbringen und auch da die TH mit positionieren auf dem Ding. Und auch da gibt es auch Vorarbeiten und da gibt es auch andere Leute, die da auch schon viel gemacht haben. Es gibt auch einen neuen Studiengang in die Richtung. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich hier plötzlich der Erste bin, der das macht, aber hier ist natürlich auch wieder eine ganz angenehme Symbiose von oder eine sinnvolle Symbiose natürlich gegeben, dadurch, dass dort Bibliothekare ausgebildet werden, die dann natürlich auch hier eingebunden werden könnten. So studentische Hilfskräfte können einfach mal sehen, wie kann man das in Natura machen. Und das wurde ja auch schon in der Vergangenheit gemacht. Aber vielleicht natürlich auch noch im Hinblick auf die neuen Ansprüche, also was wie Data Steward und solche Sachen. Also das ist, denke ich, auch eine sehr schöne Sache. Und ich muss sagen, ich habe mich auch von der TH Köln sehr, sehr gut abgeholt gefühlt, muss man sagen. Also das ist, wir hatten, kann man das so sagen, so ein Onboarding-Prozess. Also nee, das ist eigentlich fast zu mechanisch. Wir hatten kürzlich, wurden die neu berufenen Professoren des letzten halben Jahres oder sowas, oder vielleicht ein ganzes Jahr, waren etwa, glaube ich, 13 oder 14 Leute, wurden wir eingeladen, um uns mit dem Präsidium zu unterhalten. Ja, saßen wir 2-3 Stunden und haben uns da wirklich schön im Dialog unterhalten, was sind unsere Wünsche, was sind unsere Anforderungen. Und da muss ich sagen, das fand ich sehr, ja, warm. Ne? Das ist einfach der Begriff viel häufiger. Ich habe es auch mal wieder dankbar. Ne? Also die waren dankbar, dass wir uns entschieden haben, dort aufzuschlagen. Und das ist, muss ich schon sagen, hätte ich gar nicht so erwartet. Und hier so, hier, also klar, hier, jetzt müsst ihr hier aufschlagen und eure Sachen machen, aber wie viel ist gut, dass ihr hier seid? Wir wollen euch zusammenarbeiten, lasst es doch mal diskutieren. Das fand ich echt klasse.
Also ich kann den Gedanken, dass du das, dass dich das ein Stückchen weit vielleicht überrascht hat oder du das vielleicht nicht so antizipiert hattest, kann ich nachvollziehen, aber es, wenn du darüber nachdenkst, das ist eigentlich das Natürlichste, was sie machen sollten, weil, ich meine, sie haben ja gerade neu zugehende Professoren, werden sicherlich ein sehr starkes Interesse haben, auch einen gewissen Fußabdruck zu hinterlassen. Das heißt, die gestalten ja auch ein bisschen das Bild der Uni, ja, oder der Hochschule. Die gestalten ein bisschen strategisch auch die Fahrtrichtung dieses Tankers, wie groß und wie starr oder flexibel oder beweglich er auch immer sein mag. Und natürlich, aus meiner Sicht gesprochen, ich meine, sie werden schon doof, nicht alles tun alles zu tun, damit sich neue Professoren, neue Lehrkräfte auch wohlfühlen, weil der Druck der Abwanderung in die besser bezahlende Wirtschaft immer gegenwärtig ist, insbesondere in den Themenbereichen, die gerade ein Hoch haben. Ne? Und da ist natürlich alles, was mit Informatik im weitesten Sinne, Informationsverarbeitung, insbesondere natürlich unter dem Aspekt Big Data in Anführungsstrichen, gerade auch echt ein Faktor, wo wir sehr, sehr viel Abwanderung aus der Akademie in die in freie Unternehmen gesehen haben.
Das stimmt natürlich. Dennoch, da waren natürlich auch Professoren aus anderen Fachbereichen, aber Professor, Stefan Herzegger, der hat da jetzt keinen Unterschied gemacht. Also der Präsident hat da natürlich jeden gleich behandelt. Das ist, aber dennoch, also das ist natürlich schon ein Punkt, dass die Industrie natürlich da starke Konkurrenz ist, gerade an der Technischen Hochschule, wo Leute auch teilweise aus der Wirtschaft kommen und das sozusagen auch mal tatsächlich erlebt haben. Aber dennoch war das für mich nicht natürlich und nicht erwartet. Und ich war da sehr positiv überrascht, wie das da gehandhabt wurde. Und gab dann auch so 2 Tage Einführung von wie bestelle ich einen Laptop bis Brandschutzverordnung, keine Ahnung. Also fand ich sehr schön und sehr systematisch aufgebaut. Also ich kann sozusagen die TH Köln nur empfehlen, sozusagen aus der Sicht des Lehrenden.
Und denke auch, dass
dass sich da auch sehr gut positioniert wird, gerade dieser neue Studiengang, den ich jetzt auch genannt habe. Diese, hatte ich es gesagt, also Data und Information Science, ist ein Bachelor, der jetzt innerhalb dieses Institutes neu entwickelt wird. Da wird auch schon wirklich geschaut, wie kann man sich an diesen neuen Themen positionieren, wie kann man wirklich auch einen Bedarf decken, der ganz klar da ist. Und der ist so da, dass das auch letztendlich das schon fast zu lange dauert, bis da Leute da sind. Und deshalb soll man natürlich komplementär so Sachen wie Library Carpentry natürlich auch fördern. Und also bis die ersten Studenten hier oder Studierenden hier rausfallen, die das fertig haben, dauert es zu lange. Und deshalb ist dann Library Carpentry natürlich die schöne Komplementation dazu.
Ich kam ja ursprünglich, also als ich das gelesen habe, ich kam ja ursprünglich aus der Informationswissenschaft. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich angefangen, Informationswissenschaften zu studieren. Damals in einem Bereich, der nicht so sehr auf Bibliotheken gemünzt war, sondern da ging es halt um so Wissensverarbeitung, wie wird Wissen eigentlich strukturiert, wie wird es genutzt, Kognition, dieses ganze Thema. Und damals war der Aspekt Daten so ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und das wurde dann abgeschafft, dieser Studiengang. Und jetzt siehst du überall auf einmal wieder Informationswissenschaften orientierte oder herkommende Studiengänge aufpoppen. Das ist schon beachtlich.
Erstaunlich, muss man sagen, da wurden sich ja auch irgendwo mal falsche Entscheidungen getroffen und es war nicht abzusehen, wie groß dieses Thema Daten, Data Science, Data Literacy, also Datenkompetenz und derartige Sachen tatsächlich aufschlagen und dass das wie sagt man so schön, the sexiest job of today oder sowas, wird häufig gesagt, dass das so wichtig und so allgegenwärtig auch sein wird. Und ich denke, da haben wir auch noch nicht den Peak erreicht. Also das ist ganz im Gegenteil, wir sind noch ganz stark in der Wachstumskurve. Und da gehen wir fast wieder so ein bisschen an den Anfang nochmal zurück. Das heißt auch, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt einen formalen Abschluss haben, aber sich damit auseinandersetzen, sich natürlich gut positionieren können. Und das ist natürlich auch interessant für viele Leute, da reinzukommen. Aber auch natürlich so semi-formell durch diese Library Carpentries das entsprechend unterzubringen. Das ist, oder sagen wir mal die Carpentries allgemein, dass man hat eine gewisse Ausbildung, will jetzt diese Datenkomponenten oder diese sagen wir, Programmieren und derartige Sachen mit einbinden und kann damit den ersten Aufschlag machen. Ich sage den Leuten in meinen Carpentry-Workshops immer, eigentlich das Wichtigste, was ihr hier lernen sollt, ist, dass ihr keine Angst habt vor diesem kleinen blinkenden Cursor im schwarzen Fenster. Einfach so, okay, ich habe sowas mal aufgemacht, Ich kann das einsortieren, ich weiß, wie ich suchen kann, um Lösungen zu finden. Und das ist alles. Und da muss man weiterarbeiten.
Ja, und dann ist natürlich das, was die Carpentries, ob es jetzt Data, Software oder Library ist, ist eigentlich egal. Das, was die da mitbringen, ist diese soziale Komponente obendrauf. Genau. Ne? Also du merkst, du brauchst im Prinzip technisch oder fachlich vor diesem blinkenden Cursor keine Angst haben. Und du merkst, da kommt auf einmal eine Community mit, die offen sind für Diskussionen, die offen sind für, wenn was nicht weißt, frag halt. Genau. Ne? Also das ist auch ein Abseits dieses Denken von mein Department, dein Department, mein Projekt, dein Projekt. Ja. Hier ist es auf einmal institutionsübergreifend, weil es die Personen sind. Ja. Es sind die Gesichter, die du im Prinzip hast und dann überlegst so, da hatte ich doch mal jemanden, der weiß das, den schreibe ich mal eine Mail. Und in der Regel kriegst du zumindest ein bisschen Feedback zurück, was der Ansatzpunkt sein kann oder, ne, und auch da gibt es dann wieder so eine Komponente von, da ist so eine Art Soft-Skill, der mitvermittelt wird. Und im besten Fall hast du Leute, die das dann auch aufgreifen und offener werden und dadurch ein bisschen empfänglicher auch für neue Ideen. Vielleicht auch ein bisschen mehr in Ermangelung eines besseren Wortes Chuzpe mitbringen, ihre eigenen Ideen mal zu verfolgen und auch vorzuschlagen, ob man nicht etwas in der Form machen könnte. Und im besten Fall, wenn es auf Zustimmung kommt, auch durchzuboxen. Ne? Auch das ist ja etwas, was du lernen musst und wo du dich erstmal reinfinden musst.
Ja, nee, super. Also der Fachbegriff ist ja Peer-to-Peer-Mentoring dafür. Ja, ne? Ja. Das heißt, wir haben eben nicht diesen Gradienten, oh, hier der tolle Typ, der alles kann und strahlt das dann runter auf das Volk. Ganz im Gegenteil, man versucht jetzt erstmal hiermit so gewisse Grundlage zu schaffen, aber dann im Nachhinein entsprechend die Plattform zu bieten des Austausches. Und das sieht man jetzt auch Und auch das wollen wir hier machen. Diese Hacky Hours nennen wir es bei uns. Das habe ich sozusagen aus Würzburg mitgenommen. Aber das gibt's auch, diese Mozilla Study Groups und oder R Study Groups und alle solche Sachen. Und kommt auch bei den Carpentries. Bei den Carpentries soll das, glaube ich, jetzt, ich finde es nicht ganz optimal, Carpentry Champions oder sowas heißen. Ne? Also so ein Workshop ist dafür da, die, um die Leute erstmal so als Bootcamp einzustimmen. Aber um dann letztendlich langfristig diese Fähigkeiten zu entwickeln, muss man sich halt irgendwie häufiger mal treffen. Und das wäre dann halt so ein wöchentliches oder monatliches Meeting, wo man das genau macht. Wir planen ein wöchentliches Meeting hier bald erstmal intern zu starten, das dann weiter auszurollen, einfach um auch das Format für uns zu testen und erstmal hier intern nochmal die Kompetenzen auch aufzubauen, um dann das auch nach außen zu geben. Aber das ist essentiell und das ist auch so lifelong learning, also lebenslanges Lernen in der Gemeinschaft. Und das Buch, was Greg Wilson dazu geschrieben hat, heißt genau so letztendlich. Also Greg Wilson als Gründer von Software Carpentry, wir hatten ein nettes Interview mit ihm und ist immer noch so der große Guru in der Szene, teilweise auch fast schon so religiöse Züge. Aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt Teaching Tech Together. Ja, und genau das ist es. Eben nicht hier vorne bestrahl runter, sondern hey, wir können zusammen hier Kompetenzen erarbeiten, wir können zusammen Probleme lösen, wir können uns hinsetzen, Spaß haben und dabei coole Sachen entwickeln. Und das ist eigentlich das Ding. Wenn die Leute einmal irgendwie Blut geleckt haben und irgendwie sehen, dass man damit coole Sachen bauen kann, die Spaß machen, dass man damit langweilige Sachen automatisieren kann, dann war das ein erfolgreicher Workshop. Und wenn die Leute dann noch sagen, hey, das war so cool, das will ich nebenbei noch weitermachen, dann hat man sie gewonnen. Und das wird meiner Meinung nach auch die Zukunft sein, wie man sich hier, oder was heißt die Zukunft? Das ist die Gegenwart.
Das ist eigentlich schon nah.
Es ist die Gegenwart. Ne? Ja. Genauso wie du hier die Kompetenzen, die du jetzt für deinen Beruf brauchst, die hast du auch nicht in deinem Studium mitbekommen, sondern die hast du dir erarbeitet, wahrscheinlich in der Diskussion auch mit anderen. Ja. Heutzutage auch, ne? Wir haben Podcasts und alle solche Nettigkeiten. Wir können uns die Sachen anders akquirieren und von daher ist diese formale Bildung vielleicht wichtig, um irgendwo zu zeigen, okay, ich kann mich strukturiert in so etwas einfinden, kann mich auch durch so etwas durchboxen, das darf ich sowas sagen. Ich sehe ja, also wenn man sagen, so eine Promotion ist vielleicht fachlich sinnvoll und zeigt natürlich auch wissenschaftlich, dass man so arbeiten kann. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich das Stärkste dran, oder sagen wir so, das Inhaltliche ist vielleicht relevant und bringt auch die Forschung weiter und die Menschheit weiter. Aber das Relevante ist eigentlich, dass die Person, die eine Promotion durchgeführt hat, gezeigt hat, sie kann sich 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre, vielleicht sogar länger, durch ein Thema durchboxen mit all den Widrigkeiten, mit all den Dreck und Schleim und Stein und allen solchen Sachen, die einem da in den Weg geschmissen werden, kann das strukturiert ablegen und
mit dem Ziel, das Thema voranzutreiben.
Dadurch, mit dem Ziel, das voranzutreiben, natürlich nicht selbst weg. Aber letztendlich ist es so, irgendwie hier ist ein Feuer, hier ist die Glut, lauf mal barfuß drüber, hinten sind noch die Scherbenhaufen, da musst du dich einmal durchrollen, dann musst du nochmal durch die Güllegrube durchtauchen und dann bist du Teil von uns. Hm. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch gesagt. Ne? Natürlich, da ist natürlich auch von der Ausbildung viel dabei, aber es ist mehr so ein Mindset, was mitunter selektiert wird. Und das ist ein Teil, den man vielleicht braucht und das ist auch gut und man muss auch irgendwie zeigen, dass man so strukturiert arbeiten kann, aber diese neue Art des Lernens, des gemeinsamen Lernens ist halte ich für mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar für wichtiger. Und wir sehen das ja auch viele große Leute, die haben ein Informatikstudium gehabt und das abgebrochen und das ist ja meistens so ein abgebrochenes Informatikstudium, ist eigentlich so die Auszeichnung. Schauen wir mal Steve Jobs an, Bill Gates und solche Leute.
Ja. Aber es gibt auch sicher, das ist jetzt die richtigen Informatiker sind die abgebrochen haben.
Ja, es ist Survival Bias, es gibt sicher auch viele abgebrochene Informatikstudierende, die, naja, dann vielleicht doch nicht ganz die Millionäre oder Billionäre geworden sind, Milliardäre, so. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Umfeld, wo ich genau alle diese Sachen mal ausleben kann und das finde ich super spannend. Ja.
Jetzt frage ich mich immer die ganze Zeit, weil ich habe jetzt noch nicht unfassbar viele Bibliothekare getroffen, muss ich auch gestehen. Ich kenne vielleicht 10 oder irgendwie sowas. Aber die haben alle schon einen ziemlich stringenten Weg in dieses Tätigkeitsfeld gehabt. Ne? Das sind in der Regel, waren das die, die ich kenne, sind das entsprechend ausgebildete Bibliothekarinnen und Bibliothekare oder Leute, die das auch studiert haben. Mhm. Ne? Hatten wir ja letztens Alexandra, die kam ne, nämlich genau über dieselbe Schiene. Und jetzt frage ich mich, ob wir in Zukunft noch sehen werden, dass es da auch Quereinsteiger geben wird, weil sich das weg von diesem originären Tätigkeitsfeld bewegt und damit vielleicht auch ein bisschen in der Einstellung verändert. Mhm. Und du siehst es ja in vielen Bereichen, dass du mittlerweile Quereinstiege nicht nur hast oder möglich sind, sondern dass die oftmals sogar stellenweise erwünscht sind, weil sie nämlich andere Perspektiven mitbringen, weil sie andere Arbeitsweisen mitbringen, die vielleicht sinnvoll sind, einfach auch mit in das eigene Kompetenz, in die eigene Kompetenzkiste mit aufzunehmen. Und da wäre es mal spannend zu, vielleicht gibt's das auch, vielleicht gibt's da Erhebungen zu, wie sich sozusagen das Kompetenzprofil von Bibliothekaren oder das Ausbildungsprofil von Bibliothekaren ändert, ob es da auch eine Bewegung zu gibt.
Das ist ein guter Punkt. Ich überlege jetzt gerade mal hier von den Leuten, die ich so kenne, das sind eigentlich tatsächlich klassische Bibliothekare, die diesen tatsächlichen Quereinstieg als, keine Ahnung, als Historiker, das wäre vielleicht sogar noch naheliegend, in sowas rein. Ja, doch, ich glaube, auch solche Fälle gibt es, wo Leute einfach aus der Wissenschaft kommen und dann sagen, sie bewegen sich da rein. Also ich arbeite jetzt hier nicht wirklich bibliothekarisch, von daher bin ich jetzt sozusagen vielleicht kein Beispiel, auch wenn ich jetzt natürlich immer mehr von diesen Sachen auch mit abdecke. Aber das ist eine spannende Frage, müssen wir mal wirklich schauen. Ich habe keine Daten dazu parat, aber das ist natürlich eigentlich, wenn man jetzt sieht, dass der Bedarf an solchen Leuten natürlich steigt, ist es wahrscheinlich natürlich, dass dann da auch so ein Einfluss oder Einfließen von solchen Leuten dann auch stattfinden wird.
Gibt es bestimmt was von den deutschen Bibliothekarstagen, die außerordentlich schlecht dokumentiert sind, finde ich jedes Mal.
So, ist das so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an mich, dass ich da...
Nein. Also die modernen sind, glaube ich, schon ganz gut, aber das ist ja so eins, ich glaube, es gab gerade die 108. oder 109. Bibliothek, also seit über 100 Jahren gibt es diese Veranstaltung und du findest die Dokumentation zurück bis 97, 96?
Unglaublich.
Ne, also, und dann, ich meine, es sind keine Historiker geschenkt, aber ne, das Archivieren ist ja trotzdem etwas die eigene. Oder ich bin noch nicht drauf gestoßen. Das mag, also eigene Fehler kann ich leider nicht ausschließen, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, und ich glaube, ich habe sogar einen Tweet dazu abgesetzt, ob das nicht noch weiter zurückging, weil mich das irgendwie mal gerade mal interessiert hat. Ich glaube, ich wollte, genau, ich hatte nämlich ich saß bei Bierchen mit irgendjemandem und hatte darüber diskutiert, der war nämlich Historiker und hatte so einen Einschlag von Literatur und Büchern und Buchherstellung und sowas. Und mit dem hatte ich mich darüber unterhalten und danach fragte ich mich, ob man an der inhaltlichen Ausgestaltung der Bibliothekstage so ein Stückchen weit die wissenschaftliche Entwicklung der Wissenschaftsfelder drumherum nachvollziehen kann. Ne? Also der thematische Einschlag, ob man daran politische und wissenschaftliche Tendenzen und so Strömungen und sowas ablesen kann. Das hätte ich mal ganz, ganz gern nachgeschaut und also, vielleicht nach Programm geguckt, aber es gab leider nicht so viel.
Sollten Bibliothekare hier zuhören, und ich hoffe das doch sehr,
vielleicht könnt ihr bitte die Fachgesellschaft anrufen.
Bitte mal die Fachgesellschaft anpingen und mal Bescheid sagen, das geht ja so gar nicht. Ne? Das ist ja... Das ist gut, man ist sicher sehr eingebunden mit den eigenen Themen, als dass man jetzt dieses Metathema angeht, aber das ist tatsächlich, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das sollte man angehen. Ich bin gerade noch am Überlegen, also Matthias ist hier heute aufgeschlagen und wir hatten gesagt, okay, wir werden so ein bisschen darüber sprechen. Jetzt haben wir schon relativ viel darüber gesprochen. Wir haben noch ein paar andere Themen und die kann man relativ nett eigentlich einbinden. Du hattest das mich vorhin schon genannt, was die LMU gemacht hat. Also die letztendlich eigentlich die psychologische Fakultät dessen. Und zwar, wir hatten das ja schon häufiger gehört vom Felix Schönbrot, oder wir hatten darüber häufiger gesprochen, sagen wir das so, dass die in meiner Meinung nach so ein bisschen Game-Changing gemacht haben, dass sie nämlich in ihre Ausschreibung geschrieben haben, dass sich Bewerber, die sich auf eine Professur bewerben, darlegen müssen, wie sie Open Science machen oder wie offen sie ihre Wissenschaft betreiben. Und da gibt's jetzt, ich darf gar nicht mehr News sagen, denn das ist vom Juni, aber wir haben es bisher noch nicht abgedeckt gehabt. Aber das ist bei denen jetzt tatsächlich explizite Policy geworden. Also ist jetzt ganz klar, das müssen sie jetzt in jede Ausschreibung, dieses Department macht, müssen die diesen Satz reinschreiben, und das müssen sie dann auch machen, dass der Kandidat sich dazu äußern muss, wie offen er arbeitet und wie er dafür sorgt, dass seine Sachen transparent und reproduzierbar sind. Und das ist, muss ich sagen, Hut ab. Felix, du machst das sehr, sehr gut. Nee. Und der Aufhänger ist natürlich, dass wir natürlich sehen, in der Wissenschaft wird das einfach mehr gefordert, zu Recht. Ne? Wir machen Open Science Radio nicht umsonst. Wir wollen natürlich auch das propagieren. Offene Wissenschaft ist eigentlich die richtige Wissenschaft. Es ist gute wissenschaftliche Praxis, seine Daten oder ihre Daten offen zu legen, Code offen zu legen, den ganzen Research Cycle, diesen Forschungskreislauf offen zu legen. Und wer kann bei sowas immer helfen? Die Bibliothek, oder sollte sie können. Und das ist natürlich auch, wie wir uns hier positionieren und wie auch eigentlich jede Universitätsbibliothek sich eigentlich positionieren sollte, dass sie hilft, solche Artefakte abzulegen, beraten kann. Muss ja nicht sein, dass jetzt jede Bibliothek da selber die Daten vorhalten kann, aber dass sie beraten kann zum Thema Open Access, aber auch zum Thema Open Data. Wie kann ich meine Daten, welche Lizenz soll ich jetzt nutzen? Ist Creative Commons by Share Alike eine gute Idee? Oder sollte ich doch lieber CC BY nur machen, oder ist sogar CC Zero gut? All diese Fragen haben Wissenschaftler, und das sehe ich selber. Also ich bin ja leider einer, den das so viel interessiert hat, dass er darüber einen eigenen Podcast mit jemandem zusammen macht. Aber ich kenne viele Leute, die einfach dieses Thema lästig finden, weil sie einfach nur forschen wollen. Und das ist ja auch legitim. Aber da muss dann wiederum die Uni aufschlagen, muss die Bibliothek aufschlagen und sagen, hey, hier wird Ihnen geholfen. Hm. Wie können Sie da beraten?
Ich meine, der Faktum, der das schwierig macht, ist natürlich das, was du in allen Podcasts, in allen Blogs, in allen Outlets hörst, die über dieses Thema berichten, das ist keine Rechtsberatung.
Ja.
Na, und ich meine, vor dieser Schwierigkeit stehen auch Bibliotheken oder Kontaktpunkte, ja, die du zu diesen Themen einrichtest. Aber darum geht's auch nicht. Es geht nicht um eine Rechtsberatung, sondern es geht um eine Anlaufstelle. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und da muss keine auf den Fall bezogene Rechtsberatung erfolgen. Kann natürlich, ne, wenn eine Bibliothek die Chance hat, jemanden einzustellen, der genau in dem Bereich auch rechtskräftig oder rechtsbewusst, sagen wir es mal so, eine Auskunft geben kann, dann ist das natürlich umso besser. Ne? Ja. Aber wenn ich in einer Institution arbeite und weiß, und das ist bei mir im Unternehmen tatsächlich der Fall. Wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit der Erstellung von Lerninhalten. Mhm. Und da kommt immer wieder die Frage, hier, wie ist denn das Copyright? Und ja, nicht zu missachtender Teil meiner Zeit geht tatsächlich darauf dann drauf, dann zu recherchieren.
Ja.
Und ich habe das Glück, ich kenne jetzt ein paar Leute aus der Wikimedia, die sich damit beschäftigen, die man dann mal kurz anrufen kann, und hast du nicht mal und kannst du nicht mal. Und das ist genau dieses mal kurz anrufen.
Ja.
Das Connection ist genau der Faktum, den ich mir bei einer Bibliothek super vorstellen könnte. Ne? Da reden wir nicht von einer Hotline oder sowas. dass du Bibliothekar nachts, wenn du an deiner
Dienst schreibst, anrufst.
Wobei das auch super wäre. Aber es geht um eine Stelle, wo man die Gewissheit hat, da kriegt man auch kurzzeitig eine Rückmeldung. Ja? Eine Mailadresse, ein Büro, jemand, der dazu zuständig ist, jemand, der vielleicht auch proaktiv sowas mal kommuniziert und mal Use Cases baut und mal dann skizziert, wie ist jetzt eigentlich das Beste oder wo gab es vielleicht Auseinandersetzungen, anhand derer man ablesen kann, wie man selber sich verhalten sollte oder sowas. Sowas ist natürlich super, und das sind immer wieder auftauchende Fragen. Jetzt bei Coalition S werden wir noch hinkommen, war auch eine der Frage, die Forderung nach CC BY. Da war die Kritik groß, warum nicht CC BY NC zumindest, ne? Und kommen wir gleich noch zu, aber das wird nicht weggehen. Das wird eher noch viel, viel dringender werden.
Und das geht fast zurück auf das, was du so überlegt hast. Wie kriegt man denn, oder gibt es andere Berufe, die da noch reinfließen können? Ja, ein Jurist. Wir bräuchten Juristen, die bibliothekarisch arbeiten, weil die einfach diese Ahnung haben. Und jetzt auch wieder gleich der gleiche Brückenschlag. Also viele Leute werden jetzt denken, wie springen die denn heute? Aber es kommt alles zu einem konsistenten Bild irgendwie zusammen, hoffe ich. Software. Ja, ich bin ja in dieser Allianz-Initiative in der AG, wie heißt das so schön, digitale Werkzeuge, Software und Services. Und da wollen wir auch so eine Guideline zusammenbauen, ein bisschen mehr als diese Handreichung, die AG schon ausgespuckt hat, beziehungsweise muss man auch immer sagen, die Hauptarbeit waren Georg Vollner und Matthias Katterbo, aber die AG hat immer ein bisschen natürlich mit an Info oder an Input noch reingegeben. Aber da wollen wir auch so solche Richtlinien für die Softwareentwicklung machen. Und der größte Knackpunkt, den wir da mit unter anderem sehen, ist, rechtliches. Ne? Und das ist ein Tretminenfeld, muss man ganz einfach sagen. Ne? Einerseits die Leute, die bei der Institution arbeiten und dann Software entwickeln, ist das deren Code? Ist das Code der Institution? Können die einfach jetzt eine Open-Source-Lizenz nutzen oder nicht? Muss man da erst fragen. Noch schwieriger wird es mit Studenten, die an sowas arbeiten, ne? Denn die sind ja nicht mal Angestellte von dieser Organisation. Ja, also das ist ein Riesending und da würde ich ganz gerne einfach das mal zusammengetragen sehen. Und da es das nicht gibt, tragen wir das zusammen sozusagen, also als Teil dieser AG. Dennoch müssen wir da natürlich auch sagen, wir sind keine Juristen, wir können keine Rechtsberatung machen, aber wir können dafür sensibilisieren. Das ist vielleicht das Wichtige. Und wo wir bei Software sind, ja, wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt alles konsistent einzubinden. Wir haben ja schon häufig die DRSE, also die deutschsprachige Research Software Engineer Community hier erwähnt. Und da gibt es ja auch viele Verknüpfungen. Der Stefan Janosch zum Beispiel, der ist ja auch mit in der AG, von der ich gerade sprach, und auch die Bernadette Fritsch ist mit dabei. Und die deutsche RSE Community wird jetzt einen Verein gründen. Das hat viele Vorteile, einfach um Konferenzen abzuhalten und um das Ganze einfach strukturiert abzubilden. Was macht man in Deutschland in so einem Fall? Einen Verein gründen. Und das, denke ich, ist auch ein guter Schritt. Die Gründung dazu wird am 26.11.2018 in Berlin stattfinden. Wir werden einfach mal verlinken, wer da Lust hat, mit dabei zu sein, kann sich da, denke ich, mit einklinken. Und ich denke auch dieses Thema Software ist auch für Bibliothekare, by the way, super wichtig, denn auch das muss irgendwie abgelegt werden. Da gibt es vielleicht schon ein paar Tendenzen hier in Deutschland, allerdings noch nicht so wirklich. Wobei man sieht an allen und Ecken, Enden, jeder denkt so, hey, Software müssen wir auch mal angehen. Und ich weiß auch, viele Leute schreiben da intern auch so Guidelines. Müssen wir auch noch bei der Gelegenheit verlinken. DLR hatten mich jetzt endlich mal ihre Guidelines, die mir schon mal in gedruckter Version mal vorlagen, sind jetzt auch online gestellt. Ich muss gerade mal gucken, wie hier der aktuelle Titel ist. Das haben wir hier zwar verlinkt, aber jetzt noch nicht offen. Das heißt Software Engineering Empfehlungen des DLR. Das gibt's in Deutsch und in Englisch. Das war von Tobias Schlauch, Michael Meinl und von Carina Haupt. Alles auch Leute, die in der Szene da sehr aktiv sind und viel Gutes gemacht haben. Und von daher kann ich das auch nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Und ich weiß, dass viele Organisationen genau sowas auch benötigen und schreiben. Und wir wollen das in der AG noch mal ein bisschen aufziehen. Aber hier hat man schon wirklich was vorliegen, was man vielleicht mal so als Vorlage nutzen kann, um das in der eigenen Institution anzugehen. Und auch hier wieder wäre schön, auch wenn Bibliothekare das angehen und das vielleicht für ihre Organisationen überlegen, wie man auch Software abbilden kann. Und hier ist natürlich noch sehr viel mehr. Hier ist auch die ganze Entwicklung mit dabei. Aber DLR ist natürlich da super aufgestellt und hat auch eine sehr starke Standing im Sinne von viel Erfahrung mit der ganzen Sache. Also auch hier Empfehlung, gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch. Ist, denke ich, ein guter Punkt.
Ich überleg, ja. Wo wir gerade bei Guidelines waren, ja. Kurzer Abstecher, ja, weil es gibt vor kurzem, ich glaube, es ist gar nicht so kurz her, insofern
unsere News-Section sind immer gar
nicht so. Ein dehnbarer Begriff, Anfang August geht also noch.
Ach, das ist doch.
Hat Open Air die Guidelines oder seine Guidelines für die wissenschaftlichen Content Providers, in Anführungsstrichen, wie sie sie nennen, für das European Open Science Cloud Hub gepostet. Da gibt es jetzt also Guidelines zum Thema der institutionellen und thematischen Repositories und Publikationsplattformen, eine Guideline für Data Archive Managers, mhm. eine Guideline für Software Repository Managers und eine Guideline für Other Research Products und CRIS Managers. Ich denke, das bietet vor allen Dingen eins, nämlich es ist wieder ein Stück, der das Thema European Open Science Cloud greifbarer macht. Ja. Und es bietet einfach Orientierung, weil du jetzt so langsam in den an den Punkt kommst, dass das ganze Thema Forschungsdatenmanagement und Umgang mit Forschungsdaten und den, mit den entsprechenden Tools greifbarer wird, weil es jetzt solche Veröffentlichungen gibt, anhand derer man sich orientieren kann. Und nicht jeder nur gezwungen ist, im Prinzip selber erstmal anzufangen und dann zu gucken, inwieweit man komplementär zu anderen ist, sondern man kann jetzt schon, gerade wenn man das noch nicht tagtäglich macht, genau solche Dinge hernehmen, die sich wiederum an solchen Prinzipien wie den FAIR Principles orientieren genau. und damit konform gehen. Ja. Und ich denke, dass unabhängig von der European Open Science Cloud solche Dinge schon wieder dazu helfen, das im Prinzip zu streamlinen. Ich will nicht unbedingt sagen, zu vereinheitlichen, weil es wird immer Fälle geben, die links und rechts ein Stückchen genau. davon abweichen. Aber ich denke, wenn man hier in eine gemeinsame Richtung fährt und dann der eine vielleicht eine Kurve mehr hat, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Ja, ich denke auch, wenn da sozusagen der harte Kern bleibt und dann jede Organisation da nochmal irgendwie nötige Adaptationen macht, dann ist man da schon ganz gut aufgehoben und man hat eine Menge Zeit gespart. Denn das ist halt wirklich häufig so, dass die Leute, die solche Guidelines machen müssen, sind vielleicht Wissenschaftler, sind auch teilweise Bibliothekare, weiß ich auch, dass es da auch welche gibt, und haben vielleicht von den rechtlichen Aspekten dann vielleicht auch nicht so viele Einsichten, und auch das muss man ja beachten. Das heißt, da gibt es sehr viele Komponenten und Sichtweisen, die da einfließen müssen, und wenn man da schon Guidelines hat, ist das super hilfreich, und von daher muss man da sich wirklich bei OpenAI herzlich bedanken, dass die sowas machen.
Man merkt deutlich, dass sie in dem Rahmen, also bei OpenAI gab es ja im Prinzip so eine organisationelle Umgestaltung. Ja. Bin ich jetzt nicht so richtig durchgestiegen, beziehungsweise habe ich nicht in Ausführlichkeit damit beschäftigt, aber das Modell, was wir lange referenziert haben, ne, OpenAI erwähnen wir ja auch schon seit 5 Jahren,
ewig,
ist im Prinzip dahin gegangen, dass dieser lose Verbund, nenne ich es jetzt mal, gar nicht wertend gemeint, so ein bisschen tatsächlich institutionalisiert wurde und gefestigt wurde und organisationell gefestigt wurde. Es gibt neue Menschen, die das Ganze strategisch in eine Richtung lenken. Es gibt wahrscheinlich auch ein bisschen festere Strukturen. Was man aber vor allen Dingen merkt, ist, dass deutlich mehr Output auf dieser politischen Ebene erfolgt. Mhm. Und das ist sicherlich sowohl so ein Pull- als auch ein Push-Effekt. Ne? Es gibt sicherlich, jetzt so langsam erntet man sicherlich auch die Früchte, die man über die Jahre sich erarbeitet hat, weil man kontinuierlich auch in Richtung Politik kommuniziert genau. hat. Aber man wird jetzt auch ich habe das Gefühl, OpenAI wird auch immer mehr gefordert von oben, weil man gesehen hat, dass über die Zeit auch ein Stückchen weit unabhängig, breit interessenorientiert dahingehend gearbeitet wurde und argumentiert wurde. Und ich glaube, das kommt denen gerade zugute. Und ich finde nach wie vor, aus Open Air fällt sehr, sehr viel qualitativ hochwertiges Zeug raus.
Stimme ich total zu. Das ist einfach die Instanz fast in Europa geworden, vielleicht sogar weltweit. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch Leute außerhalb von Europas draufschauen und sich daran orientieren. Und das ist einfach durch kontinuierliches, langes Arbeiten das geworden, was es ist, und ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Ja, und dann sind wir fast schon bei unserem ganz, ganz großen Wurf, was wahrscheinlich schon eine Folge alleine wäre, wenn wir uns in aller Breite damit auseinandergesetzt hätten. Ich habe es, muss ich sagen, nicht, denn das ist so weit und breit geworden. Es geht um Coalition S oder Plan S, wie es auch genannt wurde. Und das ist schon krass, würde ich sagen. Also das ist schon eingeschlagen wie eine Bombe. Worum geht's? Tja, 11 Staaten haben gesagt, bis 2020 ist alles, was wir finanzieren oder europäisch finanziert wird, muss Open Access publiziert werden.
Genau, also Forschungsförderer aus 11 Staaten.
Genau.
Ne? Es gibt ja in verschiedenen Staaten auch mehrere teilweise Forschungsförderer, haben sich im Prinzip zusammengesetzt und haben ihre Strategie, nenne ich es mal, versucht zu formulieren. Und was dabei rausgekommen ist, ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein 10-Punkte-Plan, der wie in so einer Art Ratifizierungsprozess unterschrieben werden musste von denjenigen, die damit einhergehen konnten. Und was dieser 10-Punkte-Plan in sich birgt, ist fast schon, man könnte fast schon sagen, ein radikales Bekenntnis zu Open Access, und zwar zu einem bestimmten Datum.
Genau.
1.1.2020. Ab dort nur noch oder nahezu nur noch Gold Open Access Journals und Plattformen, also Wissenschaft, die finanziert wurde, darf dann nur noch in diesen Gold Open Access Journals und Plattformen beziehungsweise in Green Open Access Journals mit 0 Monaten Embargo. Ne? Also das, was wir immer schon gesagt haben, Embargo ist halt, es ist in manchen Wissenschaftsbereichen sogar kontraproduktiv, siehe Medizin. Und wir haben jetzt den Punkt, dass das so radikal ist, dass aus dem Kreis der Forschungsförderer, die sich da versucht haben zu einigen, auch nur eine sehr, sehr geringe Anzahl im Prinzip, ein Drittel sind es, 11 von 38 Forschungsförderungsorganisationen oder Förderorganisationen, das Ding im Prinzip unterschrieben haben. Ich glaube, das Dach darüber war Science Europe, wenn ich mich nicht täusche. Aus Science Europe sind 11 Mitgliedstaaten oder Mitglieder haben das direkt unterschrieben. Und von den restlichen gibt es so ein paar, von denen nur einige nationale Förderer das Ding unterschreiben. Und es gibt Staaten, aus denen gar keine Unterschrift geleistet wurde. Erstaunlicherweise sind aus den Staaten, die, also wir können ja mal auf die Staaten gucken.
Genau.
Wer komplett unterschrieben hat, sind solche Staaten wie Norwegen, relativ wenig erstaunlich. Großbritannien wird ein Sonderfall werden. Frankreich hatte ich nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Und was haben wir hier noch? Österreich und kann ich nicht lesen, das südlich von Österreich.
Wir haben es hier Australien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowenien, Schweden und England.
Genau. Okay, genau. So wie jemand wie Polen beispielsweise, aber auch nicht alle Forschungsförderungsorganisationen. Ja. Und wer zum Beispiel nicht dabei ist, was mich erstaunt hat, ist Finnland.
Doch, Finnland ist dabei.
Finnland ist dabei, okay. Dann habe ich
Finnland
hier
ist sogar dabei.
Dann habe ich eine ältere Grafik.
Okay, nee, es ist dabei. Deutschland ist nicht dabei, ne? Und das
ganz
ist,
genau.
Muss man natürlich auch sagen, das ist gerade im Hinblick auf Deal, finde ich es fast schade. Die DFG hatte dazu ein Statement, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, die supporten das, also sagen, das ist im Prinzip prinzipiell heißen die das gut. Aber es hat dann wohl nicht ausgereicht, da zu unterschreiben. Und ich möchte noch einmal kurz zurückspringen, weil wir das noch nicht aufgelöst haben, wofür dieses schöne S stehen soll. Ne? Also dieses Plan S steht für Science, Speed, Solution und Shock. Ne? Muss man sich vor Augen halten. Shock, also das ist natürlich ein Hammerding. Und dass sich hier so ein harter Kern formiert, der das tatsächlich durchzieht, ist einfach erstaunlich. Und dass da nicht alle mit an Bord sind, ist verständlich. Aber diese Stoßrichtung ist so enorm, dass selbst den hartgesottensten Open Access Verfechtern teilweise auch schon so, wow, das ist wirklich, wirklich radikal. Und man muss sagen, das ist auch noch nicht ganz ausklabüstert, wie das dann wirklich vonstatten gehen soll. Aber diese Deadline ganz konkret zu setzen und zu sagen, unter den und den Konditionen muss das laufen, das ist natürlich ein heftiger Schock. Wird sich jetzt herausstellen, wie erfolgreich das im Endeffekt sein wird. Das Signal ist ganz klar, das ist super. Ob sich das tatsächlich praktisch umsetzen lässt, finde ich erstmal fraglich, aber das Signal ist super. Hm.
Es gab natürlich super viel Kritik
Ja, genau.
aus echt
aus allen
vielen
Ecken.
Ecken. Es gab aber auch Kritik, die so ein bisschen gesammelt war. Und auf Wispap, das Gemeinschaftsblog zum Thema wissenschaftliche Kommunikation im Netz, wo unter anderem so jemand schreibt wie der Christian Gutknecht. Die haben mal ein bisschen sich die auch die Kritik angeguckt. Und zwar gab es gesammelte Kritik von einer Chemikerin und umgebenden Wissenschaftler, nämlich Lynn Kamelin, die sich recht ausführlich dazu geäußert hat. Und Christian Gutknecht hat sich genau diese Kritik mal gegriffen und hat im Prinzip Kontraargumente oder Antworten auf die Kritik formuliert. Und da sind ein paar ganz interessante Punkte dabei. Und das werde ich mal verlinken. Und da müssen wir nicht alles erwähnen. Aber ein Argument war zum Beispiel, dass Gold Open Access natürlich erstmal nur für die Reichen ist. Ne? Also dass du musst ja weiterhin bezahlen. Genau. Und auch wenn es eine Kappungsgrenze für Article Processing Costs geben soll, musst du dir das leisten können. Richtig. Weil das Ziel von Plan S ist, dass der Wissenschaftler selbst im Prinzip nichts mehr zahlen muss. Und die Wissenschaftler um Lynn Kamelin herum haben sozusagen formuliert, dass es im Prinzip jetzt so ein Pay-to-Play-System gibt. Mhm. Ne? Also du musst halt auf jeden Fall zahlen, damit du mitspielen kannst. Und das nimmt Christian im Prinzip so ein bisschen nimmt ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln, diesem Argument, weil er sagt, das ist ja ohnehin schon so, ne? Und ganz im Gegenteil, durch die Kappung der Article Processing Costs gibt es jetzt eigentlich mehr Chancengleichheit. Und weil die Leute im Prinzip nicht mehr so sehr darauf gucken müssen, dass sie sich das Journal auch leisten können. Klar müssen sie darauf gucken, ob sie sich überhaupt leisten können. Aber du hast nicht mehr im Prinzip, dass du die Top-Journale nur noch über die Top-Finanzierung erreichen kannst. Auf derselben Schiene oder hinten angedockt sitzt im Prinzip das nächste Argument, nämlich dass der Verletzung der akademischen Freiheit,
ne, ja, ist der ja Klassiker oft in Deutschland.
So eins, wie so ein Geist in den Fluren der Akademie lauert. Und da meint er ganz klar, ja, es wird fraglich sein, wie das ausgelegt wird, aber seine Sichtweise und das von vielen anderen als Antwort auf die Kritik ist im Prinzip, dass sich die akademische Freiheit im Prinzip inhaltlich abbildet und nicht unbedingt darauf verargumentieren lässt, die freie Wahl zu haben, wo ich jetzt publiziere. Werden wir sehen, wie sich das verargumentiert über
das. Das ist einfach, also dieses Ding immer rauszukramen, ja, das ist so, weißt du, das ist so, als würden die Leute gezwungen werden, irgendwie statt an, keine Ahnung, an dem Metabolismus von Sonnenblumen zu forschen, unbedingt an dem Metabolismus von Marienkäfern zu forschen. Ja, als ob denn das Journal im Endeffekt dann wirklich ausgebend ist für das Wohlbefinden. Ja klar, hat vielleicht Einfluss, aber das kann es doch, das finde ich einfach so hanebüchern, sowas heranzuziehen.
Ja. Und es gab noch einen Punkt, den ich super finde, und den Rest kann man sich dann selber erarbeiten. Es gab Kritikpunkt, dass nur CC BY als Lizenzmodell akzeptiert werden sollte. Und warum denn nicht CC BY NC, also non-commercial, dass man sozusagen, dass die Forschungsergebnisse nur zur Verfügung stehen sollen, nicht aber für eine kommerzielle Weiterverwendung. Und die Antwort von Christian Gutknecht war darauf, ist ja eigentlich eine komische Überlegung, wenn ihr auf einmal non-commercial seid, aber Jahrzehnte zuvor eure Papers an kommerziell operierende Unternehmen exklusiv verkauft habt. Na, also das ist so ein bisschen so ein bisschen unter dem Punkt Wein predigen und Wasser liefern, ne? So in diesem Kontext.
Und da möchte ich auch noch die technische Perspektive noch einbringen. Auch hier, gut, wir sind jetzt nicht in einer Firma hier, sondern in einer öffentlichen Institution, aber Text Mining wird hoffentlich helfen, automatisch Wissen aus Sachen zu extrahieren. Ja. Eine Firma, die hier in Deutschland oder wo auch immer sitzt und Steuern zahlt, hoffe ich mal sozusagen, finanziert mitunter auch unsere Forschung. Also für mich sind auch Firmen Steuerzahler. So, und die sollten genauso an dem Output teilhaben können. Und wenn sich eine Firma positioniert und sagt, ich kann hier diese Texte automatisch auslesen, damit irgendwie jetzt neue Medikamente finden oder irgendwas anderes machen, dann finde ich das okay. Und deshalb ist diese Non-Commercial-Klausel, finde ich, sehr, sehr fraglich und eine Forderung, die wirklich große Konsequenzen hat. Und es wird auch nicht jetzt irgendwie dazu führen, also es wird keine Firma, sagen wir so, man wird mit dem Commercial nicht viel Geld eintreiben können. Man könnte jetzt sagen, okay, man macht Non-Commercial und dann können sie zu einem kommen und wenn sie einem viel Geld geben, dann kann man denen ja diese Rechte dafür immer noch verkaufen. Aber das ist doch marginal. Das wird nicht viel reinbringen im Vergleich zu dem, was damit an Blockade aufgebaut wird.
Dann stehst du vor allen Dingen wieder vor dem Argument, da machst du es non-commercial, da kommt eine Firma und sagt, ich will deine, weil ich will jetzt den besten Wetterdienst oder den besten Navigationsdienst, ist ja das bekannte Beispiel, ne, dass man Navigationsdaten oder so bildgebende Daten aus der Astronomie nimmt, hier so geostationäre Radardaten und sonst was, um irgendeine Applikation zu bauen, die der Wirtschaft zugutekommt. Fischradar aus dem Welt.
Genau. Ne?
Solche Geschichten. Dann sagst du, okay, dann mache ich die Daten jetzt non-commercial, weil ich will, dass die mich fragen müssen, bevor sie daraus ein Produkt machen. Dann kommt jemand, der eine Idee hat und sagt, ja, ich würde Daten gern von euch kaufen, ich will die aber exklusiv haben. Dann rufst du einen Preis auf, dann kommt die nächste Firma, die vielleicht eine viel, viel bessere Geschäftsidee hat und du sagst dann, ja, die Daten kann ich euch aber nicht mehr geben, weil die habe ich gerade exklusiv verkauft, weil sonst hätte derjenige die nicht haben wollen. Mhm. Und schon ist die Wissenschaft an der Stelle wieder Innovationsbremse. Und das ist ja genau der Punkt, den die EU seit dem 5. Forschungsrahmenprogramm schon mit sich rumschlägt, nämlich dass der Wissenstransfer hin auch in die wirtschaftlichen Systeme gehen muss und Innovation her muss, ne, generiert aus der Wissenschaft. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und ganz im Gegenteil, ich meine, ich glaube, ich hatte es hier schon mal erwähnt, ich bin ja ein Nutznießer dieser ganzen offenen Wissenschaft und ich klemme mich da auch sehr, sehr gerne dran und ich nutze auch alles und so weit wie möglich richtig attributiert. Und das hat nicht unbedingt den Effekt, wenn ich jetzt alles zur Verfügung habe und das direkt nehmen kann, also die Paper habe, die Erkenntnisse im Prinzip nachvollziehen kann, die Daten habe, dann nutze ich die und ich gehe jetzt nicht her zur Institution und sage, hier Wissenschaftler, weil du das gemacht hast, gebe ich dir jetzt einen Werkvertrag und bezahle dich noch ein bisschen, damit du uns hilfst, das auf den Weg zu bringen, weil das kann ich im Prinzip alleine. Mhm. Was aber die Folge gewesen ist, dass ich den Wissenschaftler angerufen habe und gesagt habe, hier, wir würden eure Daten jetzt in der und der Form nutzen und die Erkenntnisse und würden das da und dahin weiterentwickeln. Ist das vielleicht interessant für euch? Könnt ihr da vielleicht ansetzen, um weiter zu forschen? Ja, und tatsächlich hat sich in einem Fall bei uns jetzt ein Forschungsprojekt ergeben, was genau aus dieser Ecke kommt, dass wir die Paper abrufen konnten, daraufhin einen Service entsprechend bauen konnten, jetzt mit dem Service neue Daten generieren und der Wissenschaftler sagt, ja, super. Ja, also zum einen hätte er gerne eine Funktion, die er mit in den Service einbaut, die für sein aktuelles Forschungsfeld wichtig ist und zum anderen hat er gesagt, klar, wenn ihr mehr Daten habt, kann ich im Prinzip weiter an der Verbesserung meiner Erkenntnisse arbeiten auf Basis dieser Daten. Und schon gibt es im Prinzip so einen Rückführungseffekt, der für mich sich anfühlt wie eigentlich ein wünschenswerter Zustand der auf Inhalten basierenden engeren Zusammenarbeit von Wissenschaft und Forschung.
Ja.
Von Wirtschaft und Forschung.
Genau.
Also, und ganz ehrlich, NC ist halt nicht offen.
Nee.
Also, sorry.
Genau. Schon das Buy kann teilweise sehr einschränkend sein. Und das Zero ist natürlich mal das Latteste. Aber natürlich ist in der Wissenschaft das Buy, also die Namensnennung natürlich wichtig, um da die Lorbeerchen zu verteilen. Das ist halt das Ding. Aber non-commercial, auch das Share Alike, das ist immer gefährlich.
Ja. Also es gibt da sehr viel Bewegung gerade, argumentative Bewegung gerade drin. Ich kann es wirklich nur jedem anheimstellen, sich auch die einzelnen Punkte mal durchzulesen. Bei WISPUB gibt es auch das PDF runtergebrochen auf eine A4-Seite, wo alle 10 Punkte mal drinstehen. Und sich dann auch vielleicht ein bisschen mal durch die Reaktion zu wühlen, was so jemand wie Christian Gutknecht selber formuliert, aber auch John Tennant hat es in seinen, der hat ja auch Full Commons geschrieben, können wir auch nochmal aufnehmen, den Artikel, was die formulieren, aber was erstaunlicherweise Repräsentanten aus der Coalition S auch selber formulieren, ist, dass jetzt auf die tradierten Publikationskonzerne richtig Druck aufgebaut wird. Und dass in der Verlängerung sozusagen der ohnehin in vielen europäischen Mitgliedstaaten anstehenden Verhandlungen zwischen großen Verlagshäusern und wissenschaftlichen Institutionen da jetzt gerade richtig auch forciert wird, eine Lösung zu finden.
Ja.
Und die Lösung im Prinzip aus Sicht dieser Coalition S dahingehend läuft, dass die wissenschaftlichen Verlagshäuser raus aus diesem System gedrängt werden, sich gern auch natürlich mit entsprechenden Services auch wieder neu finden können. Aber dass hier eindeutig ein Verdrängungswettbewerb zugunsten der freien Verfügbarkeit von Wissen und der freien Nutzung von Wissen durch entsprechende Institutionen erfolgt.
Genau, auch hier wieder der Verweis, der natürliche Partner von der Forschung ist die Bibliothek. Na, auch hier bieten viele solche Publikationsplattformen an. Das größte Problem, was halt ist, ist halt, dass die Reputation nicht so groß ist wie bei bestimmten Verlagen. Und auch hier immer wieder die gleiche Denke, oder ich glaube, ich bete das schon so mantramäßig runter. Ich habe sicher schon häufiger mal hier im Podcast auch gesagt, das, was ein Verlag oder ein, besser gesagt, ein Journal bietet, ist Vertrauen. Ne? Also man geht zu Nature oder sowas, weil dort eine Marke existiert, die einem Vertrauen suggeriert. Ob das gerechtfertigt oder nicht ist, das ist sehr, sehr fraglich. Und da gibt es auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass es im weitestgehend wahrscheinlich nicht wirklich in dem Maße der Fall ist, wie das diese Marken einem suggerieren möchten. Aber das ist das große Problem. Wir haben eine starke Markenbindung. Wir wollen Vertrauen haben. Wir wollen Institutionen haben, die sagen, hier, das ist gute Forschung, das ist nicht so gute Forschung, das ist schlechte Forschung. Und deshalb klammern wir so uns an dieses System und wollen da auch nicht weg. Und unser ganzes Incentive-System ist da angeknüpft. Man bekommt nur Professuren oder derartige höherwertige Stellen, wenn man entsprechend gut publiziert hat. Und gut publiziert heißt halt im Sinne dieses Schematas und oder dieses Schemas von Vertrauen. Und da müssen wir versuchen, eigentlich ganze Communities wegzubringen von diesen kommerziellen Publishern hin zu anderen Plattformen, die idealerweise öffentlich gehalten sind, damit das Vertrauenssystem rüberzubringen, sagen hier unsere Community von das und das publiziert in diesem Journal oder in diesen Journalen und die sind alle von einer Bibliothek vorgehalten oder von einer Gemeinschaft, einer Fachgesellschaft oder so etwas in der Art. Und da müssen wir hingehen. Das ist, den haben wir noch nicht verlinkt. Der wurde, glaube ich, aber beim Interview mit Alexandra, glaube ich, erwähnt, dieses Flipping Journal, also wie so ein kleiner Bauplan, wie man Journals flippt. Das muss man vielleicht auch nochmal einfügen an der Stelle. Also ist sozusagen das kleine Kochrezept, wie man ein Journal flippt, also von Subscription-based zu Open Access. Und da kann ich immer nur wünschen, dass mehr Fachgesellschaften sich vielleicht auch formieren, mehr Communities sagen, hey, wenn wir alle, wenn das unser komplettes Board jetzt, also Editorial Board, von hier nach dorthin wechselt, dann haben wir die gleichen Player von der inhaltlichen Seite, aber eine andere Plattform, die uns langfristig einfach besser passt. Ja, so der fromme Wunsch.
Ist übrigens, wo du gerade Fachgesellschaften sagst, ich frage mich ja, ob Fachgesellschaften nicht auch im Prinzip in einer ähnlichen Situation wie Bibliotheken sind, sich umbauen zu müssen, und zwar in dem, was sie an Ertrag, schreckliches Wort dafür,
an Mehrwert
liefern für die entsprechenden Mitglieder.
Ja.
Ja, und da kann es nicht sein, dass es die Themenhoheit ist oder die Deutungshoheit über Forschungsauslegungen oder Ähnliches. Also auch da sehen wir vielleicht, ich weiß gar nicht, da hört man aber nicht so wahnsinnig viel von.
Also ich habe vorhin ja gesagt bei einem Wandel. Ich denke auch, dass es da so etwas gibt. Unter anderem natürlich auch wieder die Fortbildung. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den hatten sie aber, glaube ich, auch schon klassisch auf dem Radar. Aber natürlich in Zeiten, wo sich alles schneller wandelt, ist das natürlich, wird das immer wichtiger, dass die da auch da entsprechend Wege zeigen, auch vielleicht Interessen formulieren und auch da neue Wege entsprechend formulieren und formalisieren, um zu sagen, okay, wir brauchen, also wir sehen in unserem Fachbereich fehlt die und die Expertise. Daher sollte der und der Studiengang aufgesetzt werden oder jetzt hier wie bei uns hier so ein Zertifikatskurs an der ZBIW oder von der TH Köln wo man Leute, die im Beruf stehen, entsprechend weiter bilden kann in die eine gewisse Richtung. Ja, das ist, könnte ich mir auch vorstellen. Guter Punkt, hatte ich jetzt noch so gar nicht angedacht, aber die Fachgesellschaften haben natürlich auch einen Druck, sich anzupassen.
Ja. Plus dem, den sie ohnehin haben, dass sie im Prinzip ja auch selber ein klares Bekenntnis zu solchen Aktivitäten wie Open Access brauchen. Ja. Dass sie, ne, viele Fachgesellschaften haben ja ihnen nahestehende Journals, die sie ihr Haus- und Hof-Journal nennen, ich es jetzt mal. Genau. Ja. Ja. Also, weiß ich, da hört man halt nicht so wahnsinnig viel von.
Ja, die sind natürlich auch häufig dann mit irgendwelchen Verlagen zusammengetan. Oder auch da, ich denke, da sind auch die Grenzen teilweise fließen. Ne? Auch da sind Verlage, die aus den Fachgesellschaften kommen, aber dann doch eigentlich ganz hardcore kommerziell agieren. Ja. Es gibt noch ein, zum Planner, es gibt noch ein, ich weiß gar nicht, soll man es wirklich sagen, ein enorm schlechtes Open Access, eine Kritik in der, die in der FAZ steht, in der FAZ. Super, Gott, hast du das auch gelesen?
Ach, die FAZ.
Wollen wir es wirklich sagen? Denn das ist so, also es ist so grottenschlecht, weil da so tausend Sachen, das ist einfach niemand, der sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt hat. Es ist so unglaublich und vor allem auch dieses Vokabular, weißt du, irgendwie blinde Offensive und wie war das? Ich muss nochmal nachschauen, irgendwie von einer, sozusagen, dass die Community von einer Lobbygemeinschaft da getrieben ist. Also nochmal eine ganz, muss man hier gucken hier, ob ich das hier finde, denn das ist einfach, oder gut geölte, war das nicht irgendwie geölt?
Ich meine, das hatten wir ja schon immer wenn wir FAZ-Artikel erwähnen, ist das eigentlich immer unter einem schrecklichen Licht.
Und also ich will es dennoch ansprechen, weil das häufig auch über Twitter lief. Ja, genau. Das Zitat: Open Access ist ein Kind der Internet-Gratiskultur und eine gut geölte Lobbymaschine, die so tut, als habe es die Kommerzialisierung des Internets nie gegeben. Vielen Dank, Herr, der hat, glaube ich, schon mal so böse Sachen verbrochen, Herr Thomas Thiel. Also, im Gegensatz zu Produkten wie zum Beispiel, ich möchte kostenlos ein Video aus dem Internet herunterladen, was ich jetzt spreche ich in der Ich-Version, was in der Lage sehr schlecht ist. Angenommen, jemand möchte einen Film aus dem Internet herunterladen, der schwarz dort hochgeladen wurde. Ja, da stimme ich zu. Da möchte jemand etwas umsonst haben, wofür Geld aufgewandt wurde, um das zu produzieren. Und deshalb müsste man einen Obolus dafür zahlen. Wissenschaftlicher Inhalt wurde schon bezahlt, nämlich vom Steuerzahler. Ja. So, das heißt, der Mensch, der das runterladen möchte, nämlich der Steuerzahler, hat schon gezahlt. Und möchte einfach an dieses Ding rankommen. Und im alten Modell kann er das nicht, oder sie. Weil das Ganze bei einem kommerziellen Verlag liegt, der nämlich gratis diese Inhalte bekommen hat. Und dann muss man wieder dafür zahlen. Und also wie jemand also wirklich so etwas auf so einer großen Plattform schreiben kann. Verzeihung, fucking glaublich. Ja. Jetzt haben wir damit diese Folge zum, hier explicit gemacht, keine Ahnung. Nee, aber das ist, ich finde es einfach unglaublich und der hat dafür auch sehr viel Gegenwind gewonnen. Aber diese Denke, muss man wirklich sagen, das haben wir sogar auf dem, vielleicht erinnerst du dich, auf dem Barcamp Open Science hat da auch einer so argumentiert. Ja. Auch diese Sache, ja, und mir ist eingefallen, ich wurde auch einmal wie heißt der Radiosender noch? Dammit.
Die Radiowissen?
Nee. Detektor FM, genau. Wurde ich doch mal interviewt zum Thema Open Access. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und mir ist im Nachhinein gekommen, der hatte genau das Gleiche, sozusagen, dass man sozusagen ein Netflix für Journal oder sowas machen sollte. Ja. Und das ist diese komplett falsche Denke. Denn ja, bei Netflix oder auch bei Spotify und solchen Sachen, ja, da sind Künstler oder Menschen, die halt Content generieren und dafür Geld bekommen sollten, stimme ich total zu. In der Wissenschaft ist es anders. Da wurden diese Wissenschaftler vom Steuerzahler bezahlt, diese Inhalte zu generieren, dieses Wissen zu generieren und wollen es jetzt allen zugänglich machen. Und das ist Open Access. Und das, so muss es sein. Und alles andere ist ein Abgreifen, also ist keine Wertschöpfung, wie es die Verlage einem häufig verkaufen möchten, sondern ein Abgreifen von öffentlichem Wissen. So, und das wollte ich einfach mal so stehen lassen. Nehmen wir diesen enorm schlechten Artikel einfach als Aufhänger, um das nochmal vielleicht so explizit nochmal zu sagen.
Was ich immer wieder, und das, ich glaube, wir hatten Herrn Thiel schon mehrmals, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, der betreut ja das Ressort Forschung und Lehre bei der FAZ und ist selber studierter Wissenschaftler, Kulturwissenschaftler in Heidelberg. Wahrscheinlich hat ein Cousin bei Elsevier sitzen. Ich weiß es auch nicht. Also, es ist fürchterlich.
Ja, also einfach mal, also weil vielleicht auch andere Leute mit diesem Argument häufig argumentiert werden. Das ist ganz klar zu entkräften und dieser Artikel wurde auch von allen Seiten zerlegt und passt leider so ein bisschen in das ein, was die FAZ in letzter Zeit wirklich vermehrt macht. Irgendwie ist es fast so Clickbait und ich habe jetzt fast schon spüre schon die Gefahr, dass wir hier jetzt mitspielen und denen noch mehr Klicks irgendwie in die Hände spielen. Wollen wir es trotzdem verlinken? Wir verlinken trotzdem, damit der geneigte Leser sich das anschauen kann oder Hörer anschauen kann.
Wir dokumentieren ja bloß.
Genau.
Also nicht zu viel erwarten. Herr Thiel hat den Axel Springer Preis schon gewonnen. Also das ist so ein bisschen die Denkrichtung, aus der das kommt.
Danke. Gut. Okay. Bevor jetzt hier mein Blutdruck ins Unermessliche steigt, machen wir lieber weiter. Wobei wir, glaube ich, auch schon viele Sachen abgedeckt haben. Einen Punkt haben wir auf jeden Fall noch auf der Liste, den ich hier noch sehe, ist die Wikisite 2018 schreiben wir heute dieses Jahr. Wie auch letztes Jahr, war es letztes Jahr? Ja, 2018 und auch dem Jahr davor, 2017, findet wieder eine Wikisite statt. 2016 muss es gewesen sein, war es in Berlin, dann 2017 war es in Wien und jetzt ist es in Berkeley. Und das ist natürlich wieder die Zusammenkunft von allen Leuten, die sich um dieses ganze Thema Wikidata, Zitierbarkeit, Zitationsgraph zusammenfinden. Das sind Informatiker, das sind Ontologen, das sind Bibliothekare, das sind Wissenschaftler, schlagen da auf. Und ja, ich darf auch wieder da sein. Da freue ich mich enorm drauf und werde auch einiges vorstellen. Ich habe es ja schon angedeutet, ich habe auch ein BMBF-finanziertes Forschungsprojekt in die Richtung, nennt sich InteractOA. Werden wir hier auch nochmal baldig nochmal diskutieren mit meinem Kollegen, der darauf arbeitet, dem Mohamed El-Hosari, und werden das entsprechend mal angehen. Der hat auch schon einiges gemacht in der Richtung, ist jetzt durch den Transfer hier nach Köln noch ein bisschen jetzt noch hier eingefroren, aber das geht bald weiter. Und die Wikisite ist der Aufschlagpunkt für diese ganze Sache und da werden wir ein paar Sachen vorstellen. Wir planen auch, oder was heißt, wir sind schon konzeptionell mit dabei, auch für Wikidata so ein Library Carpentry Ding aufzusetzen. Auch hier kann man sich freuen, hoffe ich. Und die Wikidata, ich sage es immer wieder, wenn man Wikidata mal verstanden hat, hat man ein Riesenproblem. Man will nämlich alles reingießen. Weil das einfach die Lösung für viele Probleme ist. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer hier, ich habe hier so ein altes Telefon, was ich mal ersetzen möchte. Und jetzt, wenn ich mal zum Beispiel markenunabhängig mal suchen möchte, ich möchte ein Telefon, was irgendwie die und die Mindestgröße hat oder so mindestens so klein, so groß und irgendwie so viel RAM oder was auch immer hat, dann kann ich das eigentlich nicht suchen. Und Wikidata hat man halt strukturierte Daten, also letztendlich Semantic Web oder Linked Open Data und hat dann auch gleichzeitig eine Möglichkeit, das abzufragen. Und man kann auch hier irgendwie abfragen, gib mir alle Politiker, die zwischen dem und dem Jahr in der und der Partei waren und irgendwie aus dem und dem Ort kommen. Also man kann da sehr komplexe Abfragen machen. Und wenn man diese Abfragen machen möchte, muss man natürlich erstmal irgendwie diese Daten in Wikidata reinkriegen. Und auch hier wieder die Brücke zur Bibliothek. Ich denke, dass die Bibliotheken hier eine Schlüsselfunktion bieten könnten, strukturiert sehr, sehr viele Sachen da abzubilden. Und deshalb sind da auch viele Bibliothekare mit dabei. Wir hatten das ja schon in vorherigen Interviews und ich werde da auch wieder mein Aufnahmegerät mitnehmen und mal ein paar Leute das Ganze unter die Nase halten und ein paar kleine Fragen stellen. Und da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf.
Gibt auch gerade einen spannenden Hashtag dazu, I can has Wikidata. twittert man einfach den Hashtag mit seiner Orchid-ID und dann kann man sozusagen nachvollziehen, wie viel Wikidata eigentlich schon aus den eigenen Publikationen weiß.
Ah, das ist ja cool. Das
ist ganz, ganz cool. Es gibt also einen genannten Co-Author Graph und einen Topic Score und sowas.
Geht das dann auf Scolia oder Scolia oder wohin geht das
dann? Weiß ich gar nicht so ganz genau.
Ah, das ist ja cool. Also Scolia können wir auch wieder hier definitiv bewerben. Scolia so als das Tool, was der Finn, ich vergesse mal Finns Nachnamen, auf jeden Fall generiert hat. Daniel Mietchen ist, glaube ich, auch sehr damit eingebunden und glaube ich, noch ein paar andere Leute. Aber das ist ein super Tool, wo man einfach auch mal sehen kann, was da schon für uns Wissenschaftler auch schon mit drin hängt. Also diesen Co-Autor-Graphen und Publikationen der
Artikel. Finn-Orb Nielsen.
Dankeschön.
Jo.
Und dann kommen wir schon fast so ein bisschen auf die Meta-Ebene, nämlich wissenschaftliche Podcasts. Und auch hier können wir hervorragend wieder den Brückenschlag machen. Denn das Ganze ist von der ZBW, die wir vorhin schon genannt haben, also die zentrale Bibliothek für die Wirtschaftswissenschaften, die ja unter anderem auch die Open Science Konferenz und das Open Science Barcamp organisieren. Die haben ZBW Media Talk und da, ich weiß gar nicht, wann war denn der Blogpost? Ist der schon älter, ich glaube?
Der ist von gestern oder heute?
Von gestern oder heute, okay, sehr schön. Und der möchte hier ein bisschen die Lanze brechen für wissenschaftliche Podcasts, gibt hier auch ein bisschen ein paar Anhaltspunkte zu beliebten und viel gehörten Podcasts, mit denen man anfangen kann. Und da sind wir sehr erfreut, dass wir auch damit aufgelistet sind. Also unter Open Science Podcasts sind wir aufgeführt und gut beschrieben, denke ich, und reihen uns damit ein in eine Liste doch großer Podcasts. Also
ja, also es ist vor allen Dingen die deutsche Perspektive. Ich habe heute dann noch an die ZBW getwittert, dass ich, weil sie sozusagen das abgegrenzt haben und wir in die Kategorie gefallen sind, Open Science Related Podcasts, zusammen, glaube ich, mit einem anderen. Weiß ich gerade nicht.
Feierabend Bier Open Education.
Feierabend Bier Open Education. Die Kollegen Markus Daimann und
Christian Friedrich,
ja, genau. Kennt man auch unter anderem aus dem Umfeld von Wikimedia. Und da hatte ich noch hinterher getwittert, dass ich besonders im Open Science Bereich mal auch ein Auge haben würde auf die Kollegen aus Utrecht.
Ja.
The Road to Open Science hatten wir schon erwähnt und auch ein kleines Intro für ihre erste Folge gebaut. Und ich bin kürzlich auf einen Podcast gestoßen, der auch im Open Science Bereich liegt, und zwar Colper Science. Colper Science ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aus den USA. Haben bisher 15 Episoden, aber sehr illustre Gäste. Unter anderem Content Mining mit unser aller Content Mining Papst.
Peter
Murray Rust. Meine Güte.
Ich habe auch gehakt, aber
es gibt
und nicht nur Content Mining Papst, sondern allgemein Open Science Papst, muss man wirklich sagen. Also,
ja. Absolut. Und sehr vielen anderen Gästen ist auch so ein bisschen das Interviewformat, haben gänzlich unterschiedliche Aspekte. Also es gibt einen Developer von Zenodo, der zur Sprache kommt. Rachel Harding, die man kennt, Vincent Lariviere, also da gibt's schon einige Episoden unterschiedlicher Länge, von 13 Minuten bis 50 oder sogar noch drüber, alles dabei. Denke ich, ist auf jeden Fall wert, das mal auf dem Schirm zu behalten. Die beiden fielen mir explizit zum Thema Open Science noch ein, weil es ja tatsächlich bisher so nicht wahnsinnig viel gab. Also wir waren viele Jahre lang die einzigen, die explizit mit diesem Themenfokus sozusagen am Start waren.
Ja, genau.
Ja, und wo wir gerade bei Podcasts sind, können wir eigentlich noch zwei Empfehlungen geben. Beziehungsweise eine auf jeden Fall. Das sind nämlich Bekannte und Kollegen von uns.
Genau.
Denn André Lampe und Bernd Rupp.
Genau.
Machen jetzt zusammen einen Podcast, und zwar das Wirkstoffradio. Jetzt muss ich überlegen, wie man das am besten. Das ist im weitesten Sinne Medikamentenwirkstoffforschung, richtig? Also wahrscheinlich sehr viel im Bereich Biochemie, Pharmazie, aber zumindest mit Bernd Rupp auch ein gehöriger Einschlag Nerdism und Command-Line-Ninja-Tum. Genau. die haben gerade angefangen. Ich glaube, sie haben jetzt auf jeden Fall die erste Folge schon raus. Ich glaube, die zweite wird jetzt dann demnächst kommen. Und da kann man, denke ich, weil das so eine Nische ist, auch, glaube ich, ganz interessante Sachen erfahren. Bernd Rupp auch schon seit vielen, vielen Jahren Open Science Enthusiast auf den meisten Barcamps, auf den meisten Open Science Konferenzen eigentlich immer zugegen.
Und auch schon am Podcast gewesen. Omega Tau.
Stimmt.
Da hat er mal 2015, habe ich gerade noch mal rausgesucht, hat auch mal schön da seine Arbeit mal umrissen, also Drug Design, und das ist ja auch Inhalt von dem Podcast hier mitunter. Also es ist sicher ein Spezialthema, aber das macht das nicht weniger interessant. Also gut, ich bin Biochemiker irgendwann mal gewesen, von daher finde ich das natürlich auch sehr, sehr ansprechend. Also der Verweis drauf auf jeden Fall. Und André Lampe, ja, was soll man zu André sagen? André, was machst du eigentlich? Du machst doch irgendwie alles.
Ja. Ja. Also insbesondere bekannt geworden mit diesem Wissenschafts-Pub-Format. Ne? Also genau. Wir gehen in Pubs und reden mit Leuten über Wissenschaft.
Science Slam, ja, genau.
Science Slam genau. Auch ja. Durchaus, genau. Hält eigentlich auf, hält viele Vorträge, unter anderem Mikroskopie und Open-Source-Mikroskopie auf dem letzten C3-Kongress, wenn ich mich nicht täusche. Genau, aus der Richtung kommt er auch. Und dann gab es noch einen Podcast, über den ich kürzlich gestoßen bin. Und zwar der Paperboys Podcast.
Das habe ich, deinen Tweet habe ich da gesehen.
Der Paperboys Podcast ist im Prinzip methodisch inkorrekt aus dem amerikanischen Raum ohne Experimente.
Okay.
Also, was die Jungs machen, ist einfach wissenschaftliche Paper diskutieren. Mhm. Aber halt irgendwie ganz amüsant und total angenehm zuzuhören und trotzdem irgendwie auf einer Ebene, dass man in viele Dinge zumindest einen Einblick bekommt und jetzt nicht gänzlich im Wald stehen gelassen wird.
Ich denke, das ist auch noch eine Nische, die noch nicht ausreichend abgedeckt ist. Also überlegt euch mal, wie viele spannende Papers jeden Tag publiziert werden und wie viele ihr davon schnell verstehen könnt. Und auf der anderen Seite gibt es viele Wissenschaftler, die genau das tun, die vielleicht sogar ihren Journal Club über sowas machen, also ein kontinuierliches Meeting, wo man genau sowas anspricht oder bespricht. Und warum nicht mal ein Mikrofon vor die Nase halten und mal drüber sprechen? Also ich denke, da geht noch mehr, da ist noch Luft nach oben. Da würde man sich doch wünschen, dass da noch mehr Leute in die gesamte Sache springen. Genau das Gleiche, haben wir vorhin jetzt gar nicht so gesagt. Also Podcasts sind ein super Format. Also ich finde es super, ich höre es sehr viel und es ist ja anscheinend auch ein großer Trend, der immer weiter aufgegriffen wird. Und wir als Wissenschaftler haben, das schlägt auch wieder den Bogen zurück, haben eigentlich ein, nicht Sendungsbewusstsein, sondern wie sagt man eigentlich, den Auftrag, einen Sendungsauftrag. Wir müssen das, was wir machen, auch an Mann und Frau bringen, und ein Podcast ist ein sehr schönes Format dazu.
Ja. Und die letzte Empfehlung habe ich gerade, höre ich seit ein paar Tagen. Ja. Daniel and Jorge Explain the Universe.
Oh, cool.
Daniel and Jorge kennt man, glaube ich, von PhD Comics.
Ja, okay. Und
die machen jetzt einen Podcast im Bereich halt Astronomie. Super.
Cool.
Sehr angenehm, dir mal zuzuhören. Jorge halt mit seinem klassischen Spanischen, ich glaube, er ist Spanier, weiß ich nicht so ganz genau. Dialekt ist einfach, also die beiden können halt auch miteinander, und ich meine, PhD-Comics sagen, glaube ich, mittlerweile so ziemlich vielen Leuten was. Und so auf demselben Level von Entertainment ist im Prinzip der Podcast gehalten. Aber ernsthaft, also ist wirklich ganz cool. Und haben jetzt auch schon ein paar Folgen raus, unter anderem so interessante Folgen wie Is Time Travel Possible? Mhm. What Came Before the Big Bang?
Na, das ist
also so
alles
auf
die großen Fragen hier.
Is the Higgs Boson useful? Also ich mag das total gerne und ich höre den beiden wirklich gern zu und ist absolut eine Bereicherung für meinen Podcast-Konsum.
Der sonst der per se schon nicht klein ist, ne? Das ist ja.
Nee, aber er wird kleiner so langsam wieder.
Ich muss auch aktiver rangehen. Also ich habe gerade einen ziemlichen Backlog und muss da auch noch mal ein bisschen freischaufeln und vielleicht noch mal andere Formate mal austauschen, also, beziehungsweise alte Formate rauspacken oder alte Sachen rausnehmen, wo man vielleicht auch langsam so eine gewisse Sättigung hat und mal ein paar neue, frische reinpacken. Von daher ganz herzlichen Dank für die vielen schönen Empfehlungen auch. Ja, und ansonsten haben wir noch hier noch die Fellow-freien Wissens, ne? Fellow-Programm freies Wissen.
Genau, ist ja in die dritte Runde gegangen. Sehr begrüßenswert, da auch nochmal das Commitment von den Förderern zu bekommen. Also Volkswagen Stiftung, Stifterverband und natürlich Wikimedia, die im Prinzip das Backoffice für dieses Programm auch sind.
Genau.
Und da gab es jetzt kürzlich die Auftaktveranstaltung. Wir hatten ja kürzlich eine Episode mit zwei Fellows aus der allerersten Runde. Genau. So ein bisschen unter dem Aspekt, wir gucken mal zurück, was es uns auch gebracht hat. Fand ich, war auch ein sehr angenehmes Gespräch zu führen mit den beiden. Und das Fellow-Programm der dritten Runde ist jetzt gerade gestartet. Die Auftaktveranstaltung war jetzt Ende September, ich glaube 23. September in Berlin. Mhm. Und wie das so üblich ist bei Wikimedia-Veranstaltungen, wurde es aufgezeichnet und es gibt die Aufzeichnung auf YouTube. Und was das Schöne ist, also es gibt halt eine Ansprache und ich glaube, der Christian Friedrich moderiert das vom besagten Open Podcast. Education Podcast.
Feierabend, Bier.
Genau. Das muss ich mir mal aufschreiben, damit ich das in den Shownotes nicht vergesse. der hat das Ganze moderiert und es kommt halt Dominik Scholl zu Wort und es gab noch jemanden, einen Redner. Und dann stellen sich aber die anwesenden Fellows einfach kurz vor. Und zwar mit einem Gegenstand, der so ein bisschen Referenz zu ihrer Forschung hat. Und ich finde, man sieht wieder, dass das Spektrum von Unterschiedlichkeit der wissenschaftlichen Bereiche, aus denen die Fellows kommen, wirklich mittlerweile richtig breit ist. Ne? Also aus der Kunstwissenschaft nahe zur Psychologie hin zur zum klassischen Nerd, der aus den Naturwissenschaften kommt. Politik ist wieder stark vertreten.
Ja.
Mhm. Also da denke ich, werden wir wieder eine Menge spannender Projekte sehen. Und ich hoffe, dass wir auch wieder ein paar spannende Gespräche mit Fellows führen werden.
Dann im Nachhinein. Ne? Und das Programm hat den Sinn, Leute durch eben Mentoren an die Hand zu nehmen, also idealerweise junge Wissenschaftler an die Hand zu nehmen von erfahreneren Wissenschaftlern, da den Open Science Gedanken auszubauen. Die Leute müssen einen Antrag schreiben, was sie denn machen wollen, wie sie das entsprechend offen gestalten wollen und dann unter der Schirmherrschaft von Wikimedia da das entsprechend ausleben können. Das ist ein super Programm. Wir hatten ja das auch schon mal so diskutiert und die lernen ja auch jedes Mal, aber ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt noch verändert haben, denn ich glaube, das Konzept ist schon ziemlich gut. Es ist eine runde Sache mittlerweile geworden und alle Leute, mit denen wir da gesprochen haben, waren ja auch ganz begeistert davon. Und das ist auch ein super Output.
Ja, ja. Also es ist auch spannend, dass du siehst, glaube ich, dass das Programm vor allen Dingen auch mit den Fellows, die unterschiedliche Ansprüche auch formulieren, in der Zusammenarbeit mit ihren Mentoren, Stück für Stück wächst und das war ja so ein Aspekt, den wir im Gespräch mit den beiden Alumnis hatten, dass so ein bisschen über die Langfristigkeit natürlich schön wäre, wenn das Programm im Prinzip zu einem Statement werden würde und dann auch noch mehr sowohl in das natürliche Habitat der Fellows strahlen würde, nämlich in die Wissenschaft, aber auch in die politische Ebene strahlen würde. Also da, wo Wikimedia ohnehin sehr aktiv ist, wo der Stifterverband sehr, sehr stark verwurzelt ist in der Bestrebung, so gesamt gesellschaftlich auch Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen. Das wäre noch schön, wenn es da tatsächlich auch am Ende eine formulierte Botschaft gäbe oder eine Stimme daraus resultieren würde. Aber das werden wir sehen. Ich meine, drei Runden, die jede für sich auch eine Menge Arbeit bedeuten, sowohl für die Mentoren als auch für die Fellows, als auch für diejenigen, die das sozusagen begleiten, das Programm. Ich denke, da werden wir sicherlich noch mehr sehen und am Ende würde ich fast schon sagen, dass man aus solchen Programmen sich auch tatsächlich die Botschaften holen kann, ohne dass sie explizit aus dem Programm sozusagen genannt werden. Also man kann daran, glaube ich, schon sehr, sehr viel Best Practice erkennen, wie man an Dinge herangehen kann, was dieses Programm bewirkt und das auch ein bisschen transparenter zu machen. Ist ja so eine unserer Motivationen, da auch gern die Bühne ein Stückchen weit mit zu übernehmen.
Ja. Ich würde mich freuen, wenn das auch noch mehr in anderen Institutionen aufschlägt, denn man sieht, es ist erfolgreich. Eigentlich bräuchte jede Uni sowas. Eigentlich ist das auch eine Sache, die man kopieren könnte und vielleicht im universitären Kontext oder auch Forschungsinstitute das aufgreifen und sagen, jetzt vielleicht nicht in ganz der Größe oder so, aber einfach sagen, okay, wir haben ja jetzt irgendwie 3 Fellows oder sowas, haben hier Mentoren dazu. Das ist ein Konzept, was ja, es ist Aufwand, aber dennoch jetzt nicht super extrem. Also man könnte das auch lokal implementieren und vielleicht auch von diesem ganzen Vorarbeiten auch profitieren.
Das war auch einer der Punkte, die ich auch gefragt hatte. Und ja. Dann hatte Marion da drauf ganz spannenden Aspekt genannt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar war ihre Argumentation, ich hatte halt auch gesagt, das wäre schön und es ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, dass Institutionen das aufnehmen können und im Prinzip im Kleinen für sich nachbauen können. Weil es, glaube ich, ein sehr, sehr tauglicher Kanal dafür sein kann, dieses Thema mal anhand von so, hier siehst du mal eine praktische Implementierung davon, mal so vorzustellen. Und du gewinnst natürlich dadurch im Prinzip Fürsprecher innerhalb der eigenen Organisation für das Thema. Und Marion hatte einen ganz interessanten Aspekt, und zwar meinte sie, die Gefahr, wenn man das klein und innerhalb einer Institution aufsetzt, ist im Prinzip die, dass man so einen abgekapselten Experimentebereich fördert oder einrichtet damit. Also man schafft innerhalb der Institution so eine, im Prinzip so eine kleine Box. Und da tut man dann Wissenschaftler rein, die in dieser Box Open Science machen. Also du läufst im Prinzip Gefahr, dass das ein Sandkasten wird, der aus dem Rest des Instituts als ausschließlich dieser wahrgenommen wird. Na, also ich habe dann ganz despektierlich gesagt, du schaffst hier im Prinzip eine Streiche zu. Ach, guck mal, die kleinen Open Science.
Ja, aber das kannst du hier ganz genauso haben. Du hast halt einen größeren Schaukasten und sagst, okay, da oben machen die Open Science und ich nicht. Und ich denke, diese Strahlkraft, die hier existiert, die kann ganz genauso auch bei so einem Institut stattfinden, wo dann sagt, okay, jetzt gehen sie raus und machen genauso weiter. Ja, die machen das vielleicht erstmal so in ihrem Glaskasten und alle schauen drauf und denken, ach, wie süß. Und dann kommen sie raus, brechen aus und machen genauso weiter.
Das wäre natürlich der wünschenswerte Effekt, ne? Ja.
Weil sie einfach so auch konditioniert sind. Also wenn du ein halbes Jahr sowas machst, dann willst du ja nichts anderes mehr machen. Ja.
Also hier hast du natürlich den Vorteil, dass es die Bandbreite gibt von Fellows aus verschiedenen Institutionen und vor allen Dingen, dass es hier ein Fördercommitment gibt. Das ist natürlich die Botschaft, die das Ganze ein bisschen unter so ein Dach nimmt, was einem so ein bisschen ein gewisses Gewicht auch mittransportiert.
Ressourcen sollten dafür bereitgestellt werden. Ganz klar sagen hier, wir haben ein bisschen Geld über für solche Spezialdinge, dass ihr hier mal die Pioneers, die Pfadfinder,
die Vorreiter?
Die Vorreiter.
Die Speerspitze?
Wie kann man das denn machen? Geht mal für uns, wir haben ja unsere Probleme so. Ihr könnt jetzt mal hier mit ein paar Ressourcen das mal sondieren und gucken, ob das cool ist. Und auch da gehören natürlich Sackgassen dazu.
Ja.
Ja, also weiterhin ein schönes Programm und ein guter Punkt eigentlich. Ja. Na, dann haben wir uns hier durchgehandelt. Ne? Das war fast ein bisschen Tour de Force von was mache ich jetzt hier gerade her? Das hat auch jetzt ein bisschen Konrad zentriert. Das tut mir leid, aber das ist jetzt hoffentlich auch hier, um diesen Kontext zu schaffen und vielleicht auch andere Folgen besser zu verstehen. Und um vielleicht auch, kann man das so als beispielhaften Karriereweg, wahrscheinlich ist das natürlich sowas einzigartig, wie schon gesagt, das ist eine einzigartige Gelegenheit, die ich denke, hier gerade haben. Aber vielleicht soll das einfach mal Mut schaffen, dass auch mal solche Pfade zu verlassen. Also bei mir hat es geklappt. Das ist jetzt vielleicht mal so Survival-Bias natürlich. Es gibt auch Leute, die es vielleicht versucht haben, wo es nicht geklappt hat. Aber vielleicht kann man das so als Ermutigung sehen, mal auch diesen Weg einzuschlagen. Nicht, dass ich jetzt hier radikal offen war, das muss man natürlich auch sagen. Also ich habe mich da auch immer noch in einer gewissen Komfortzone bewegt und habe gewisse Sachen gemacht und geduldet. Man muss sagen, als Bioinformatiker hat man da ein relativ starkes Standing, weil man einfach vielleicht gebraucht wird und kann sich da vielleicht bei anderen Sachen noch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Das ist zugegebenerweise eine Luxussituation, die nicht jeder so hat. Aber vielleicht kann man sich ja innerhalb seiner eigenen Komfortzone und ein bisschen darüber hinaus vielleicht bewegen und auch in solche Sachen bewegen. Und es kann aufgehen. Ja, ich überlege gerade, mit wem ich dieses Gespräch hatte. Ich glaube, es war im Zug von dem Panel Open Science. Wir brauchen einfach in diesem Open Science Bereich mehr Rollen, mehr, wie heißt das, Rollen? Wie heißt das denn? Rollenmodelle? Sagt man das? Role Model? Was heißt denn das auf Deutsch?
Role Model? Vorbilder?
Vorbilder.
Ja, so.
Ja.
Im Prinzip,
mein,
ja.
Mein Deutsch wird immer schlechter. aber wir brauchen einfach Leute, wo es halt funktioniert hat. Und ich denke auch andere, hier Björn Brems zum Beispiel, ist sehr offen, hat damit Professur eingefahren. Felix hat mir auch, also Felix Schönbrot und so. Wir sehen viele Leute, die sich dem Offenen verschrieben haben, sagen wir das mal so, oder zumindest viel auf die Fahne, viel damit gemacht haben, viel damit geworben haben und damit nicht hingefallen sind. Und ich muss sagen, es wird ja eigentlich immer einfacher, denn immer mehr von diesen Leuten sitzen dann auch in Berufungsverfahren zum Beispiel drin, ja, und wertschätzen das. Oder hier bei Felix natürlich, die haben das schon so in ihr Programm eingebaut, dass es sogar ein Kriterium ist, da reinzukommen, diese ganzen Sachen. Von daher fanden wir es einfach mal nötig, das so aufzurollen und einfach mal auch so ein bisschen mal ein Beispiel zu zeigen, wie das geht. Und auf der anderen Seite ist es auch, denke ich, für ZB Med schön, sich mal so vielleicht mal von der Innenperspektive zu zeigen. Wir werden das auch weitermachen. Ne? Und also ich kann natürlich immer hier den Disclaimer sagen, ne, ja, ich mache hier Open Science Radio, ja, ich bin hier bei ZB Med und TH Köln angestellt und habe hier sich auch einen gewissen Bias in eine gewisse Richtung und muss ja natürlich auch dafür sorgen, oder das ist einer meiner Missionen hier, dass es läuft, dass wir in Leibniz reinkommen und daran werden wir gemessen. Und vielleicht ist diese Innenperspektive ja auch auf dieser Hinsicht einfach mal interessant, wie so eine Organisation sich entwickeln kann. Und das Problem hatten wir ja besprochen, haben ja auch viele andere Organisationen, nicht nur Bibliotheken, sondern allgemein ist ja diese Digitalisierung hat viele Chancen, die allerdings nicht von alleine entstehen und nicht von alleine in tolle Sachen überführt werden, sondern da muss man Hand anlegen und dran arbeiten.
Und der Weg muss halt nicht linear sein, wie man dazu kommt, ne? Also.
Und Sackgassen gibt es auch, ne? Und failing makes us experts. Das sollte ich mir mal als T-Shirt, glaube ich, mal machen. Das ist einfach.
Bei mir ist das immer, unser Schlagwort ist ja, also bei mir in der Firma ist das Schlagwort immer gebrochene Erwerbsbiografien. Also ich bin ein extrem großer Fan von gebrochenen Erwerbsbiografien, weil das oftmals die Leute sind, die das, was ihnen an Stringenz fehlt, dadurch kompensieren, was sie halt an den verschiedenen Punkten, wo sie hinmeändert sind, auch gemacht haben. Und das scheint ja sukzessive auch ein Modell zu sein, was zumindest nicht mehr störend ist in der im Besetzungsspiel der Akademie.
Genau. Gut. Matthias, das war richtig cool. Also wir müssen vielleicht jetzt so sagen hier, so als wir uns hier zusammengesetzt haben, das aufgebaut haben, es war schon ungewohnt, ne? Denn total. Normalerweise machen wir hier, und auch hier können wir wieder sozusagen Werbung für unsere Open-Source-Tools machen. Wir nutzen StudioLink normalerweise und Audacity. Du hast noch ein bisschen professionelleres Zeug für andere Sachen mit dabei.
Für die Bearbeitung,
genau. Und normalerweise machen wir das alles komplett remote. Und jetzt mal so gegenüber zu sitzen, hat definitiv seinen Charme.
Hat halt eine andere Dynamik, ne?
Genau, ganz genau. Und wir werden versuchen, das auch in Zukunft weiter auszubauen und wir hoffen, euch hat das auch so gefallen und auch thematisch wie immer gerne Feedback geben, ob das jetzt so viel Gequassel in diese Einrichtung war. Keine Angst, werden wir nicht jedes Mal machen, aber wir werden ein paar Sachen hier aufgreifen. Das habe ich ja schon mal angekündigt, auch hier die eigene Forschung noch mal ein bisschen aufkrempeln, denn auch das ist sozusagen mein Bedürfnis, noch mal das mehr anzugehen. Und das habe ich, finde ich, zu wenig gemacht dafür, dass ich jetzt schon, wie lange machen wir das jetzt? 5 Jahre oder du noch länger, ich vielleicht jetzt 5 Jahre oder sowas das mache, habe ich eigentlich immer zu wenig über meine eigene Forschung, meine eigenen Aktivitäten gesprochen. Das will ich jetzt einfach mal ändern.
Ist ja auch das, was einen tagtäglich beeinflusst. Ne? Ja. Also wir kommen ja beide mit einer Perspektive, die man einfach nicht ablegen kann. Genau. Ne? Das ist einfach Dinge, die einen A bewegen und Dinge, die einen hierher gebracht haben. Genau. Und das ist ja genau der Punkt, der den größten Einflussfaktor hat beim Thema Open Science, weil was am aller Anfang steht, ist eine Einstellung dazu, zu diesem Thema. Und die ist halt durch irgendeinen Faktor beeinflusst oder durch die jeweiligen Situationen beeinflusst. Und insofern ist das nur fair, das unter diesem Gesichtspunkt auch zu machen.
Genau. Und wie gesagt, wir laden jeden dazu ein, genau das Gleiche hier auch zu machen. Ne? Dafür sind, das haben wir jetzt in der letzten Folge gezeigt. Jeder kann hier was draufschmeißen. Und gut, das ist jetzt hier nicht beliebig, aber wir haben schon einen Qualitätsanspruch hier natürlich. Aber ich denke, ihr wisst, wie wir das meinen. Hier ist ein Kanal, der für euch offen ist und wo wir uns sehr freuen, wenn der auch genutzt wird.
Genau, also es ist für jeden offen, außer für Elsevier. Genau. Und selbst da würde ich mir den Schnitt vorbehalten. Ja.
Ich sollte vielleicht an dieser Stelle sagen, das sind hier alles meine privaten Ansichten und ich spreche nicht für meine Organisation. Das sollte ich vielleicht gerade bei solchen Sachen auch nochmal sagen und will mich hier damit natürlich rechtlich absichern. Auch wenn ich weiß, dass ich hier gerade sehr viel verschmiere. Gut, aber ich denke, damit kommen wir zum Ende. Nochmal danke, Matthias, dass du den kurzen Weg natürlich hierher geschafft hast und ja, damit entlassen wir euch. Danke, genau. Wenn ihr so lange gehört habt, ich weiß gar nicht, wie lange wir heute aufgenommen haben, aber es kann
2 Stunden, ein bisschen
das
drüber.
Ist ja, das ist ja gar nichts. der hartgesottene Podcast-Hörer, der steckt das ja mit einer. Genau.
Wir sind noch lange nicht bei den Kollegen von WinCorrect, insofern alles gut.
Gut, genau. Also Gruß an alle anderen Podcaster hier, gehabt euch wohl und an alle Zuhörer. Viel Spaß bei dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.